wir tanzt die mit Ärger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den, was ist denn heute für ein Datum, Herr Berger?
Januar.
Am Sonntag, den 1. Januar des Jahres, wo wir Sendung machen, Tanztee.
Wieder live begrüßen euch Bundesberger Frank
und Bundesberger Tim
auf 90,2.
Der Tanztee mit Berger und Berger.
Tja, heute mit Themen wie zum Beispiel?
Veganes Viagra.
Wie sich das Leben in zwei Schritten ändern lässt.
Biologen haben eine Pflanze gefunden, die zählen kann.
Und so weiter und so fort. Tierisch reiche Menschen auch. Und erste Sendung dieses Jahr, Herr Berger. Schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Labras Banda, Autobahn, Herr Berger. Da sind wir wieder. Tanztee-Pause ist vorbei.
Ja, hat auch recht lang gedauert.
Wir haben beschlossen, die Weihnachtsfesttage sind vorbei, Weihnachtspause ist um und schon sind wir wieder hier.
Der Weihnachtsbaum ist alle.
So. Neues Jahr ist auch mittlerweile angetreten
schon,
am
schon
Start.
Ja, ein Zwölftel ist schon fast vorüber.
Ein Zwölftel, heute ist der 24.
Ja, das sind ja nur noch ein paar Tage, das
sind noch sieben.
Dann ist Monatsende.
Naja, es sind drei Viertel von einem Zwölftel ungefähr.
Na, ja. Immerhin.
Ja, ist so. Ja.
Sagen Sie, Herr Berger, haben Sie ausgeschlafen oder sind Sie dicker geworden?
Nee, ich habe
erkenne Winter, weniger Falten.
Im Winter? Wieso, Herr Berger? Ich bin immer faltenlos. Ne? Aber das merkt man ja auch im Winter, dass man noch ein bisschen zulegt. Aber das ist ja, das haben Sie jetzt nicht gesehen, das ist doch nicht Ihr Ernst.
Nee, ich bin jemand, der ständig etwas nicht sieht und auch danach sucht, zum Beispiel nach einer Quittung, die ich vermisse. Für mich begann die Zeit sehr feucht. Der Januar war eine feuchte Jahreszeit.
Sie vermissen eine Quittung. Haben Sie was verloren, ja?
Ja, und zwar ich bin noch jemand, der die Schuhe zum Schuhmacher bringt, um sie dort zu reparieren, also reparieren zu lassen, natürlich. Mhm. Aber worauf will ich hinaus? Eigentlich war es sehr teuer. Ich hätte es eigentlich nicht machen sollen.
Die Quittung ist weg.
Ja, und jetzt ist der eine Schuh aber nicht richtig repariert worden. Mhm. Und da wird es dann immer feucht.
Ein Loch oben drin, ne?
Ja, am Zeh.
Den Fuß reinstecken sonst.
Nee, so schlimm ist es nicht. Also dann hätte ich die Schuhe längst schon gespendet.
Ich meine das oben, Mann, das Loch.
Ach so, ja, das ist auf jeden Fall da.
Oder zugenäht.
Ja.
Ich habe auch was verloren und zwar meine Brieftasche. Die hatte ich seit 1992, glaube ich.
Ja.
Ist schon etwas älter, hat schon einiges mitgemacht, das Teil. War nie richtig Geld drin, Herr Berger, aber sie ist weg irgendwie seit Montag.
Ja, wenn Sie Ihre Haustiere nicht füttern, dann hauen Sie ab. Der hat's gereicht, da war nie richtig viel Geld drin.
Ist das
so
ein alter Spruch, den man immer sagt, wenn irgendwas weg ist?
Nee.
Und warum sind den jetzt her?
Den habe ich mir gerade ausgedacht.
Wenn Sie Ihr Haustier nicht füttern, dann ist es weg.
Dann laufen Sie weg.
Ah, die Brieftasche ist weggelaufen, weil ich sie nicht gefüttert habe, weil kein Geld drin war.
Ja, habe ich doch gerade gesagt.
Und dafür waren ganz viele andere Sachen drin, ja. Oh, ist ein schöner Spaß.
Also jetzt machen Sie einen kleinen Behördenrundgang.
Ich mache erstmal noch gar nichts, weil ich denke, die liegt hinter der Waschmaschine oder so.
Ja.
Irgendwann findet sich ja sowas immer wieder an.
Benutzen Sie Ihre Waschmaschine auch als Ablagefläche?
Ja, natürlich.
Also bei mir stapelt sich das Geschirr und irgendwann...
Auf der Waschmaschine?
Ja.
Auf dem Geschirrspüler?
Nein, wir haben keinen
Waschmaschine
Geschirrspüler.
Waschmaschine in der Küche.
Oh ja, die steht in der Küche, genau, die gleich neben dem Herd. Ja. Und das ist der Ort, wo das Geschirr immer wieder weiter gestapelt wird, bevor es in die Wäsche kommt. Und alles andere umrum liegende Geschirr wird nicht angefasst. Also erst wenn derjenige, der es benutzt hat, auch selbst auf die Waschmaschine noch balanciert, dann geht's los. Das Problem ist aber, wenn man jetzt seit 3-4 Tagen...
nicht abgewaschen hat, also nicht die Geschirrspüler angemacht hat. Die Waschmaschine.
Ja, sprich...
dann kann man nicht die Waschmaschine benutzen, weil die ja schleudert und man muss erst das Geschirr abwaschen.
Dafür ist aber keine Zeit, weil man ja gleich los muss. Also mit oder ohne Schlüpfer in die Büchse, das war eine Frage.
Ja gut, aber Herr Berger, die ist ja nicht innerhalb von, wenn Sie gerade los müssen, dauert ja eine Stunde bis die und dann ist sie nass. Können Sie ja nicht anziehen so.
Nee, höchstens im Sommer, da ist das ja vielleicht noch erfrischend.
Ach so.
Kann ich aber auch nur abraten.
Ach, dann ziehen Sie sich mal so ein feuchtes Höschen an im Hochsommer, ja?
Habe ich schon mal gemacht.
Aha.
Und das war innerhalb von 3-4 Stunden, ob das nun Schweiß ist oder Waschwasser, was da.
Ja.
Und ich bin auf die Idee gekommen, mein Geschirr jetzt mit meinem Schlüpfer abzuwaschen. Verstehen Sie?
Das ist jetzt nicht Ihr Ernst?
Naja, aber wenn Sie das die Unterwäsche brauchen,
ja, aber
und
dann, wenn
Sie das Geschirr, das kann man doch verstehen Sie, da ist es so ein Dehnungs-E, höre ich da ganz
Sie
groß
Besuch
raus.
Zu Hause?
Da höre ich so ein starkes Dehnungs-E.
Kommen oft Menschen, Sie besuchen, haben Sie oft Besuch?
Manchmal bin ich ja gar nicht da.
Gut, aber haben Sie Besuch manchmal? Kommen Leute zum Kaffee trinken vorbei?
Nur wenn ich Sie explizit darauf hinweise, ja. Dass...
Ja, meinen Sie, die kommen jetzt noch? Wenn Sie wissen, was bei Ihnen Phase ist?
Das ist sehr, sehr heißes Wasser, was da aus dem Thermoboiler oder wie das Ding heißt, was da rauskommt. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Meinen Sie, das tötet das alles weg, ja?
Das war doch nur eine Idee. Also das war... Ja, aber verstehen Sie,
wie schnell wird eine Idee, ne? Die in Ihrem Kopf, ich sage ja immer, Sie schielen im Kopf, weil das, was hinten ausgedacht ist, morgen vorne gar nicht ankommt. So, und jetzt, naja, gut, ich lasse das einfach so stehen.
Es geht doch darum, nicht Probleme zu sehen, sondern Lösungen, sehen Sie?
Aha.
Das ist doch
was. Meinen Sie, das ist ein Lösungsansatz?
Ich habe gehofft, ich habe es natürlich nicht ausgeführt, ganz ehrlich. Also ich habe es nur kurz, es war eine lange Sekunde, eine lange Schweigesekunde, bei der mir natürlich auch der Unterkiefer runterklappte, worauf ich auf das nächste Thema kommen will. Vielleicht können wir gleich darüber reden, dann bin ich's los. Ich bin nur hier, Herr Berger.
Ja.
Jetzt würde ich gern sagen, nur Ihretwegen.
Mhm.
Stimmt aber nicht.
Nee.
Es ist...
war gelogen.
Es ist wegen der Antischmerzmittel. Ich bin vollgepumpt mit Antischmerzmitteln.
Ach, was haben Sie denn? Sind Sie krank?
Eigentlich hätte ich eine dicke Backe haben sollen. Ja, man hat mir, habe ich Ihnen schon mal von meinem Weisheitszahn, von meiner Wurzelbehandlung erzählt?
Ja, sicher.
Von meinem Weisheitszahn habe ich noch gar nichts erzählt.
Ach,
ne?
Der ist neu.
Ich hatte 4 Stück.
Ja, und jetzt noch?
Nee, ich erzähle jetzt nicht über die Weisheitszähne. Das ist eine Geschichte, die heben wir uns für später auf. Obwohl, ach nee, egal, da müsste ich die Röntgenbilder mitbringen, weil es wirklich sehr schön ist, wie man sehen kann, dass die Weisheitszähne zu einem Martyrium von mir geworden wären. Aber zurück zu der Wurzelbehandlung. In 6 Wochen soll sie abgeschlossen sein.
Und wie lange haben Sie da schon Spaß dran?
Seit, ich glaube, 3-4 Monaten. Also okay. So kommt es mir jedenfalls vor. Also seit Spätherbst. Der Herbst war ja so frühlinglich, dass ich sagen würde, seit dem Frühjahr. Ja, also wir hatten doch so warme Temperaturen.
Frühlingshaft, meinen Sie?
Ja, könnte man auch.
Auch frühlinglich.
Genannt. Auf jeden Fall, die Plombe, die Sie mir draufgesetzt haben, die haftet nicht mehr, die haben Sie abgeschraubt, weil sich da drunter irgendeine Entzündung oder Gase gebaut haben, dass der Schmerz vom Kinn bis zu den Ohren ging und ich das nicht mehr so richtig lokalisieren konnte. Jetzt renne ich also mit einem offenen Zahn durch die Gegend und esse alle paar Stunden... Wie heißt denn das Zeug? Dieses Betäubungsmittel und noch irgendein Penicillin muss ich auch noch alle paar Stunden zu mir nehmen und so weiter und so fort. Ich will nicht ganz ins Detail gehen.
Hören Sie auf zu jammern jetzt hier.
Ich muss übrigens mit einer Seite essen, mit der anderen geht's nicht, weil der Zahn sehr druckempfindlich ist.
Oh.
Ja, verstehen Sie, ich gehöre zu den Brotessern.
Oh.
Und ja, es ist so. Wenn ich sage Brotesser, dann erinnert das viele vielleicht an Alan Rickman. Von Harry Potter, da gab es ja Todesser und so wie es die Todesser gibt, gehöre ich zu den Brotessern. Und wissen Sie, wenn Sie kein Brot mehr essen können, also ich fühle langsam mit senilen, alten Menschen,
ja,
so sage mal ab.
Ja, aber das ist ja, weiß ich auch selber, ne?
Ich komme jetzt auch langsam in die Gegend. Aber das ist total unangenehm, wenn man sein Mahlwerkzeug gar nicht mehr gebrauchen kann, sondern quasi nur noch strohhalmmäßig sich...
Ach, da gibt es so viele schöne Sachen, die man dann essen kann.
Fischstäbchen.
Jo.
Lutschen.
Herr Berger, ich möchte Ihnen nachher erzählen, wie man in 2 Schritten sein Leben ändern kann. Vielleicht wollen Sie nochmal irgendwie ganz aufbrechen zu neuen Ufern.
Na, den Mantau.
Ja, das höre ich nicht so genau. Oh Gott, hören Sie genau hin. So, ne?
Ich hörchen hin.
Kante Zombie um 15.27 Uhr und insgesamt 16 Sekunden. Ihr seid im Tanz.de, dem Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Mit Bundesberger Frank.
Und Bundesberger Tim. Tja, Herr Berger, wie lässt sich das Leben in 2 Schritten ändern? Was denken Sie denn?
Aufstehen und Kaffee kochen.
Ja?
Ja. Ich finde, damit ist schon viel erreicht. Viele bleiben ja nur liegen, verstehen Sie?
Das sind 2 Dinge, mit denen Sie das ganze Leben im Griff haben. Aufstehen morgens und Kaffee kochen und dann ist jeden Tag, wird jeder Tag geändert, quasi jeder Tag neu und anders.
Ja, aber wenn ich liegen bleibe, dann ändert sich ja auch nichts, verstehen Sie? Dann wende ich mich nur vielleicht.
Ja, ja.
Und wenn ich mich so und so oft gewendet habe in meinem eigenen rhythmischen Milbenfett,
Wendekreis?
Reservoir, dann, was ändert sich dann? Vielleicht lege ich mich höchstens wund und das ist ja keine Änderung in dem Sinne.
Haben Sie einen Orbit, in dem Sie manchmal um sich selbst kreisen? Habe ich manchmal das Gefühl, so der bergische Orbit.
Ich glaube, ich bin zu exzentrisch.
Ja, schön die Ellipse machen.
In den Bewegungsablauf. Spielen Sie auf den 9. Planeten drauf ab, an, den Sie gefunden haben?
Drauf zu, quasi.
Dahin
den habe ich nicht gefunden. Haben Sie ihm gesagt, den Sie gefunden haben?
Na, jeder kann den finden.
Haben Sie mich gemeint gerade?
Der ist noch, ja, ich habe Sie gemeint. Den kann man noch entdecken.
Also, meint der mich?
Herr Berger, dieser Planet, der hinter dem Pluto sich versteckt und so groß ist wie der Neptun.
Ja.
Der ist noch nicht entdeckt. Der
hat auch noch keinen Namen. Der ist ja nur errechnet worden, Herr Berger.
Genau, nur mit Hilfe von, jetzt weiß man, wofür es gut ist.
Ja, was denn?
Früher habe ich meine Lehrerin gefragt, wofür denn diese ganze Scheiß-Mathematik-Sache gut sei. Und dann meinte sie zu mir,
da kann man vielleicht noch den 9. Planeten entdecken.
Nee,
sie sagt, da gab es ja noch 9 wahrscheinlich. Als sie zur Schule gegangen sind, gab es auch Pluto als Planet.
Oh, jetzt weiß ich, wie alt ich bin. Nein, sie sagt etwas anderes. Damit sie's, wir haben uns gesiezt damals noch nicht, sie sagte, damit sie später mal ihren Kindern erklären können, wenn die Hausaufgaben aufhaben. Da.
Riesenüberraschung.
Ja, habe ich auch gedacht.
Respekt.
Und dann wusste ich nicht, ob ich so pubertär drauf sein soll, wie ich es bei vielen Antworten von Erwachsenen drauf war. Hm. Zum Beispiel, als ich hinfiel und aufgeschürfte Knie hatte, da sagte man zu mir, Tim, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Als ich so ein bisschen gejammert habe.
Als sie geheult haben und die Tränen flossen.
Und zum Trost vielleicht auch einfach nur einen Negerkuss haben wollte oder irgendwas anderes, was es
damals war das ja noch politisch korrekt.
Negerküsse an Kinder zu geben, wenn sie Wunden hatten? Heute kommt nur kalte oder halb lauwarme Luft von Mutti.
Ja.
Und man nennt es Pusten.
Ach.
Ja. Ja, so war das.
Vermissen Sie das ein bisschen, Herr Berger? Das ist einer ein bisschen.
Der Atem meiner Mutter?
Ei macht bei Ihnen?
Das klingt wie ein Roman. Der Atem meiner Mutter. Ja, ich vermisse. Wissen Sie, bei mir ist schon der Kopfhörer gefährlich da an meiner rechten Wange, die gefühlsmäßig glüht. Also ich habe schon geguckt, ob ich die Antischmerztabletten nicht doch vergessen habe, aber ich habe die Antischmerzmittel nicht vergessen. Ich bin kurz davor, sie zu lutschen.
Ja, machen Sie doch.
Ja, mache ich. Werde ich auch machen.
Tun sich doch keinen Zwang an. Machen doch sonst, was Sie wollen. Herr Berger,
aber ich bin so mürrisch seitdem, verstehen Sie?
Brauchen Sie einen Planer, mürrisch. Ach, hören Sie auf. Ist das nicht Myrrhe und Salbei? Ist doch Gewürze. Ach Gott, jetzt sind wir mal auf hier. Ja, also haben Sie einen Plan und der sollte im besten Fall 2 Schritte haben, sagt ein Mensch.
Dann habe ich eine bessere Idee. Aufstehen und nicht gleich wieder hinlegen.
Sehr gute Idee. Die Vorlage kommt aus der Krebsforschung. Ja, interessant. Also ein Abfallprodukt aus der Krebsforschung. Es lassen sich nicht alle Ziele auf einmal umsetzen und wer sein Leben ändern will, irgendwie läuft mir das Wasser im Mund gerade zusammen, Herr Berger. Was macht man denn da?
Denken Sie nicht an das schöne Krebsschalentier, was Sie sich vielleicht nachts mit der Fackel aus Savano herausfischen.
Was?
Sondern denken Sie an diesen ungesunden Wachstum in einem Körper, der einen...
Ach, ich denke doch jetzt nicht an Krebs, Herr
nahe
Berger.
Ins Sterbebegleitgebäude führt.
Gut. Ja, das.
Ich meine Krankenhaus.
Also, wer sein Leben ändern will, kann das in der Regel auch nicht von einem Tag an dem anderen. Ich lese hier etwas vor, wie man merkt. Ich lese ab.
Ich wundere mich schon, seit wann wollen Sie Ihr Leben ändern?
Ich will es ja nicht. Ach so, nee. Das ist ein guter Rat hier, den ich gefunden habe in der Welt, Herr Berger.
Der ist nicht teuer.
Um nochmal an dieser Stelle den Kollegen zu danken, dass sie immer sowas aufschreiben und wir das hier so schön dann nochmal zweitverwerten und den richtigen Sinn rausziehen aus der Sache.
Den allerrichtigsten.
Richtig. Also, man kann es nicht von einem Tag auf den anderen. Ja? Deshalb sollte man Prioritäten setzen und sich Zeit nehmen, rät der Gesundheitspsychologe Lutz Hertel, Vorsitzender des Deutschen Wellnessverbandes. Oh Gott. Ja, die. Er empfiehlt, Veränderungen nach einem 2-Jahres-Plan umzusetzen und so geht's. Zunächst teilt man sein Leben in 6 Kategorien ein.
2 Jahre ist aber ganz schön lang.
Ja, Berger, Sie haben ja noch ein paar vor sich.
Ich glaube, einige werden nicht alle Fernsehprogramme in dieser Zeit schaffen, aber ich finde, 2 Jahre sind lang.
Ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, ja?
Ja, das heißt jetzt übrigens anders. Das wurde umbenannt.
Das heißt immer noch Rom.
Ja, richtig. Mhm. Aber man sagt jetzt, Rom ist nicht an einem Tag abgebrannt.
Ach so? Sondern? Ach so. Gut. In 6 Kategorien, Herr Berger, teilen wir jetzt unser Leben auf. Was wäre die erste Kategorie für Sie?
Freizeit.
Gibt es hier Freizeit? Spaß gibt's hier. Aber vielleicht ist das Freizeit.
Damit meine ich jetzt unter anderem den Fernseher.
Also 6 Kategorien. Erstens Lebensaufgabe. Also was ist Ihre Lebensaufgabe, Herr Berger?
Im positivsten Sinne.
Ja, Ernährung ist die 2. Kategorie. Spaß, Bewegung, soziale Kontakte sowie Entspannung.
Mhm. Ja, sie hören etwas und da hören sie richtig.
Und dann ordnet man diese nach Priorität. Die richtet sich nach der Lust auf die jeweilige Kategorie, sagt der Herr Hertel.
Ja, aber jetzt ist der Fernseher schon mal an, man ist schon in der Spaßkategorie.
Ist Fernsehen jetzt Lebensaufgabe, Spaß oder Bewegung, wenn man keine Fernbedienung hat zum Beispiel, oder sozialer Kontakt oder Entspannung. Ernährung wird es nicht sein, es sei denn, man guckt eine Kochsendung.
Viele lassen den Fernseher gar nicht mehr aus, der ist der Schleife. Ja.
Also, dann unterteilt man 2 Jahre in 8 3-Monats-Abschnitte.
Ja.
Können Sie folgen?
Also ich bin kurz davor, den Edding zu nehmen und an dieser nicht rauffaser weißen Wand
mal kurz ein
paar Linien zu zeichnen.
8 machen und gucken, ob 3 rauskommt.
Ja, und dann wundern.
Genau. 2 Jahre in 8 3-Monats-Abschnitte. Ist richtig. Ja, haut hin. 24 durch 8 ist 3. Jetzt haben wir es.
Ja, klappt doch.
Das funktioniert noch. In der ersten Kategorie setzt man sich ein konkretes 3-Monats-Ziel. Das sollte so gewählt sein, dass man es auf jeden Fall schafft, empfiehlt Hertel.
Ich glaube, diesen Plan sollte man nicht allein also man kann ihn ja allein aufmalen. Ne? Mhm. Kann nicht so schwer sein, aber eine realistische Einschätzung seiner selbst.
Ist immer wichtig.
Man sollte vielleicht sein Lieblingsfeind dazu einladen.
Ja.
Entweder die Freundin oder der Freund.
Ja.
Das kann ja vielleicht ergänzt sich da was.
Mhm.
Oder also sie könnte ja sagen, das schaffst du sowieso nicht und so weiter. Dann fühlt er sich angespornt, also wahrscheinlich ist es doch der Falsche, der dazu redet. Also es sollte jemand sein, der einen gut kennt und dann aber auch nicht Familienmitglied ist.
Also, wo
sind wir? Und auch kein Sportler, denn Sportler neigen ja dazu, sich Ziele zu suchen, an denen sie immer scheitern. Die 500 Meter zur Kaufhalle, die schaffe ich in unter 10 Minuten mit 2 Bierkisten.
Das ist ja schon mal ein guter Ansatz mit der Kaufhalle. Ne? Bei Bewegung könnte es etwa so lauten. Also man soll jetzt wirklich sich ein Ziel setzen, was man auf jeden Fall schafft. Ne? So ein 3-Monats-Ziel. Ich möchte mich am Ende der ersten 3 Monate wenigstens 3 Stunden in der Woche sportlich bewegen.
Nehmen wir lieber ein realistisches Ziel. Ich jede Woche jetzt, 3 ja? verschiedene Stück Torte essen, wahlweise auch Kuchen.
Nee, es geht um Bewegung, Herr Berger, ja?
Ja, aber die
es
Bewegung...
Es geht nicht um Ernährung, es geht jetzt um Bewegung.
Aber ja? Es gibt auch die Bewegung, die Fütterungsbewegung.
Wissen Sie was, ich frage mich, wenn ich das lese, ne? Ich möchte mich am Ende der ersten 3 Monate wenigstens 3 Stunden in der Woche sportlich bewegen. Wenn jetzt jemand sich bewegt, ja, ist es dann automatisch sportlich? Weil bei manchen Menschen sieht es nicht sportlich aus, wenn die sich 3 Stunden bewegen.
Naja, sie können ja nicht mit Röntgenblick Superman-mäßig da reingucken.
Ja.
Wenn da was knirscht oder sich
Wenn
2 Fettblöcke aufeinander sich reiben, also ich rede jetzt von Schenkeln.
Oh.
Wenn die jetzt quasi wie bei Obelix, da sieht man ja nur so 2 Stumpen, die da rausgucken.
Ja.
Aber man sieht ja dank seiner gestreiften, schlankmachenden Hose, sieht man nicht, wie sich die Fettschenkel die ganze Zeit aneinander reiben.
Was geht denn wieder ab, Herr Berger?
Naja, also diese Reibung, die da entsteht.
Ist gut.
Die Hitze, verstehen Sie da?
Ja, die Hitze ist das. Gut, dann sollte man gleich, ne? Also wenn man jetzt sich formuliert, 3 Stunden in der Woche sollte man sich sportlich bewegen. Dann sollte man gleich auch die etwas höher gesteckten 6- und 9-Monats-Ziele für diese Kategorie festlegen.
Also wenn ich nicht wollte, dass Sie mir als Partner jetzt wegrennen, dann wäre mein Ziel, Sie in den ersten 3 Monaten so richtig fett zu füttern. Dafür gibt es auch einen Begriff für, einen englischen.
Mästen.
Ja, und wenn Sie denn richtig dick sind, dann sind Sie nicht mehr so attraktiv für andere.
Ach so.
Und dann bleiben Sie bei mir.
Sie Fuchs. Für die zweitwichtigste Kategorie setzt man sich sein erstes Ziel mit einer 6-Monats-Frist und formuliert auch seine Vorgaben, die man in 9 Monaten erreicht haben möchte. Ach so, also für die zweite Kategorie setzt man sich ein 6-Monats-Ziel und ein 9-Monats-Ziel. Zuletzt nimmt man sich die dritte Kategorie vor, in der erst einmal nur ein Ziel gewählt wird, das man in 9 Monaten mühelos erreicht haben möchte. Haben Sie es verstanden? Also man muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen mit 3, 6 und 9 und Kategorie 1, 2, 3, sonst kommt man da wirklich durcheinander und dann kann es schnell passieren, dass Sie wirklich dann 3 Torte, 3 Stück und dann vielleicht 6 Stück pro Woche essen.
Nur um das Ziel zu erreichen,
ja.
Weiterhin.
Müssen Sie aufpassen.
Vielleicht sollten wir uns ein anderes Beispiel nehmen.
Wir gehen machen einfach mal weiter hier. Im Lauf dieser ersten 9 Monate kann man dann ohne Druck auf die gleiche Weise für die restlichen 3 Kategorien seine jeweiligen Ziele beginnend mit dem 12-Monats-Ziel in seinem Plan eintragen und für die ersten 3 Kategorien den Plan für die gesamten 2 Jahre vervollständigen. Ich sehe schon nicht mehr durch, Herr Berger, aber ist okay.
Ich wollte Sie gerade fragen, weil...
Und das steht hier steht es 2 Schritte und es ist ganz einfach. Ich sehe jetzt...
1000
Schritte und... So hat es also... Nee, Quatsch. So hat also die erste Kategorie 8 Etappenziele und die letzte 3.
Also wir wissen ja schon mal, wo der... Okay. Ja, so sieht's einfach
also,
aus.
Wer jetzt hier aufgepasst hat, also das ist hohe Mathematik, ja?
Ja.
Wer seine Ziele ver...
Ne? Wer seine Ziele umsetzen will, sollte mindestens die Grundschule besucht haben. Wir wissen ja schon, wo der Realismus herkommt, um die Ziele einschätzen zu können, ob sie wirklich möglich sind.
Oh, jetzt kommt etwas sehr, jetzt müssen wir mal ein bisschen, jetzt wird's ernst. Das Programm wurde von einem Krebsforscher ursprünglich für Patienten entwickelt, die nur noch 18 Monate zu leben hatten, erklärt Herr Hertel. Es lasse sich aber sehr gut bei jeglichen Lebensstilveränderungen anwenden. Wichtig ist, dass man für den Plan sein eigenes Potenzial richtig einschätzt. Dabei helfe Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, aber auch die Meinung von Freunden oder Familie. Ja.
Gibt es denn Konsequenzen? Jetzt habe ich nach 9 Monaten mein Ziel nicht erreicht.
Was ist denn Kategorie Spaß? Öfter mal 3-mal die Woche lachen? Oder, ja, ne? Und soziale Kontakte ist 3-mal die Woche jemanden treffen.
Ja.
Und nur 6 Monaten, 6-mal die Woche oder wie? Gut. Aber nee, man muss sich an eigene Ziele setzen, ja.
Ja, was passiert denn, wenn ich die nicht umgesetzt habe, diese eigenen Ziele?
Dann haben Sie Ihr Leben nicht geändert, Herr Berger. Es geht darum, Ihr Leben zu ändern. Sie sind nicht zufrieden mit sich selbst. Schauen Sie doch mal einmal an sich herunter. Überlegen Sie, was gefällt mir denn an dieser leblosen Hülle gar nicht.
Ja, und jetzt habe ich mein Ziel aus Versehen nicht erreicht. Und
aus Versehen?
Ja.
Mutwillig würde ich Ihnen fast unterstellen.
Ja. Also das ist Kollateralmutwille.
Ja.
Da kann man doch nichts machen. Ich habe auch noch einen Tipp. Ich weiß nicht mehr, welches Buch ich gelesen habe, aber es war auf Seite 146. Das stimmt, weil das Einzige aber, war.
Ja, wichtig ist, die Seite und Buch ist egal. Quelle auch.
Ja, bei uns zu Hause liegen so viele Bücher rum. Meistens schlage ich die Bücher nur auf, wahlweise, und lese dann rein. Aber diesmal habe ich mir die Inhaltsangabe vorgenommen und habe geguckt, wonach, da ging es auch um das Ändern von Verhaltensweisen. Und habe ich gleich die Seite aufgeschlungen. Es war sehr wenig zu lesen, dafür war ich sehr dankbar, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht geschafft, diese Seite überhaupt durchzulesen.
Aha.
Der Trick ist es, wenn man sich etwas vornimmt, dass man sich das schön vorstellt. Also man muss es sich bildhaft vorstellen. Wenn wir jetzt bei diesem ekelhaften Beispiel Sport bleiben und sagen wir, ich will jetzt, morgen ist Montag, egal.
Ja.
Morgen ist irgendein Tag und ich nehme mir vor, ich will jetzt eine Viertelstunde laufen. Man darf auch nicht zu viel machen, wenn man jetzt zu viel Unangenehmes auf einmal erlebt. Ich nehme an, dass die Leute, die Sport machen wollen, dass sie wenig Freude daran empfinden. Wenn die jetzt also eine Stunde laufen, dann denken die, boah, ist das ätzend, so eine Kacke, das mache ich nie wieder und außerdem tun mir die Fettblöcke weh. Das mache ich nicht nochmal. Verstehen Sie? Ja. Vor allen Dingen, wenn man Polyesterhosen hat. Ich verstehe das nicht. Ich war gestern, und das stimmt, nachdem ich beim Zahnarzt war und nachdem man mir den Deckel abgeschraubt hat, war ich in einem Laden,
den Deckel abgeschraubt?
Ja, vom Zahn, diese Plombe oder ich weiß nicht, was das war, dieses Hölleninstrument von, ich weiß nicht, moderner Folter. Ich bin in einen Laden gegangen, der für draußen Spaß haben steht, für Natur und es ist schön zu wandern und so weiter.
Da trifft er gleich 3-4 Kategorien auf einmal.
Da war so ein
Entspannung,
Logo.
Entspannung, Spaß, Bewegung, soziale Kontakte, das ist ja alles.
Ich dachte, ich tu mal was Gutes.
Kann man weglassen hier diesen 12.000-Punkte-Plan und geht einfach dahin, wo sie ist jetzt? Wo waren sie?
Ich wurde enttäuscht.
Ach so.
Da stand, viele Leute...
Das ist ja immer.
Also wenn Menschen einer bestimmten politischen Richtung angehören, tragen sie ja meistens ein Parteiabzeichen oder in den USA die US-amerikanische Fahne oder was. Ne? Man erkennt sie sofort, dass man einer bestimmten Gruppierung zugehörig ist. Und Menschen, die naturverbunden sind und glauben, dass sie es sein wollen, da steht dann Jack Wolfskin oder...
North Face.
Ja, oder...
Da kommt nachher noch Tiere streicheln Menschen, da freuen wir uns schon drauf.
Da weiß man sofort...
Ja.
In welche politische Richtung das geht. Nun frug ich aber.
Frugten Sie?
Ja, ich frugte den Warenfachverkäufer nach einem Wollpulli oder nach Baumwolle, nach einer Naturfaser. Hat er nicht.
Gibt's nicht.
Hat er nicht, gibt's nicht, kommt nicht rein. Ich dachte, wo bin ich? Bin ich im Osten? Was ist das hier? Und dann sprach er von Vlies.
Ja?
Ja, sagte ich, ist doch Polyester.
Goldenen Vlies?
Ja, und dann, ja, das ist das goldene Vlies, genau. Mhm. Nee, das ist so ein weiches Plasterzeug. Ist alles Plaster, alles umweltzerstörendes irgendwas. Ich meine, wenn jetzt Plastikflaschen recycelt werden. Und übrigens sind in den Weltmeeren jetzt mehr Plasteteile drin als Fische. Das ist eine ganz neue Nachricht. Aber ich wollte Ihnen eigentlich was erklären. Ich weiß nicht mehr was, aber ich bin schon wieder in diesem Laden drin mit den Klamotten, wo ich zutiefst enttäuscht wurde. Was nur als Einleitung diente, um Ihnen etwas ganz anderes, Essentielles zu sagen.
Ja, das ist ja immer so bei Ihnen, aber das ändert sich in diesem Leben
nicht
mehr. Ach,
Verhaltensweisen ändern. Soll ich Ihnen das noch erklären?
Nö. Hört sich an wie ein Bienensummen, so ein bisschen, Herr Berger. Those Dancing Days mit Those Dancing Days im Tanztee. 15.50 Uhr und insgesamt 6 Sekunden, Herr Berger. Sie haben jetzt ungefähr 5 Minuten Zeit fürs nächste Thema. Können Sie damit was anfangen?
Ja, Luft holen, Schnapp atmen.
Ja.
Mein erster Gedanke war, ist und bleibt, Bienensummen ist ja das vermisste Geräusch des 21. Jahrhunderts. Viele junge Menschen kennen es gar nicht mehr. Und deshalb jetzt eine ganz kurze Trauersekunde summen. So, das war's.
So, ja, danke.
Ich wollte noch auf diese Vorfreudensache hinweisen, und zwar, wie man sein Verhalten ändert. Das ist so eine Rückkopplung des Freuens. Also, wenn Sie sich jetzt vorstellen, morgen fange ich an, es gibt ja diese Montagsbeginner, wäre also morgen ein guter Tag dafür. Man freut sich schon, wie man oder man stellt sich das Bild hervor, wie schön es ist, in die Schuhe zu schlüpfen und die Jogginghose schon anzuhaben und dass es einfach schon schön ist, das schon zu tun. Dann freut man sich, dass es einem man denkt, ach, das wird schön, wenn ich da im Kreis laufe oder im Lindenpark durch den Matsch und
im Blindenpark?
Ja, durch den, wenn man morgens
ach,
um fünf,
wenn
man es morgens um 5 machen muss, ist es ja noch stockduster dort. Ich empfehle den Blindenpark jetzt zu meinen, weil es einfach zu gefährlich ist, einfach noch sehr rutschig denn dort.
Und matschig, jetzt gerade.
Also man freut sich, dass man das tut.
Ja.
Und
währenddessen?
Und auch die Vorbereitung, darauf freut man sich auch schon.
Ja.
Und jetzt kommt's.
Ja.
Man freut sich, dass bald ein Ergebnis eintreffen wird. Zum Beispiel, was wäre denn, wenn man jetzt viel läuft? Was wäre dann?
Ist das jetzt übrigens schon Ihr Thema? Oder?
Nein, das ist noch die Abwicklung des vorherigen.
2 Minuten sind jetzt um.
Ja.
Macht ja nichts. Dann improvisieren Sie doch mal ein bisschen.
Ja.
Haben Sie wieder gar kein Thema gemacht in der ersten Stunde?
Nein, hab ich doch gleich.
Nee, haben Sie nicht, weil Sie es gar nicht mehr schaffen.
Doch, das schaffe ich schon.
Das schaffen Sie nicht.
Herr Berger, das schaffe ich.
Nein, das schaffen Sie nicht.
Oh, doch, das schaffe ich.
Nein, das schaffen Sie nicht.
Ja, wenn ich was schaffe, dann schaffe ich das.
Ich glaube nicht.
Aber sowas von schaffe ich das.
Ja, nun kommen Sie mal, die 2 Minuten kriegen wir auch noch mit. Wir schaffen das oder auch nicht.
Also wenn wir was schaffen, das schaffen wir auch.
Wir schaffen das, sagt Mutti.
Ja, dabei ist sie ja gar keine. Also ein schönes Ergebnis wäre 1 Kilo weniger.
Ja,
und
in
dann
9 Monaten.
Ja, oder in 3 oder wann auch immer.
Weil Sport und Bewegung ist für Sie nicht Kategorie 1 oder Priorität 1.
Ja, wenn der Bäcker das Ziel ist oder Törtchen. Ich liebe ja kleine süße Törtchen. Ich liebe auch Schokolade und alles, was dazugehört. Worauf wollte ich hinaus? So, jetzt tritt das Ergebnis ein. Und was passiert dann? Nochmal Freude. 1 Kilo weniger auf dieser verkackten Scheißwaage, die ich Folterinstrument des 21. Jahrhunderts nennen darf. Ich habe übrigens keine Waage mehr und ich habe auch den Fernseher rausgeworfen. Aber was ich habe, das ist WLAN und ich brauche das auch ganz dringend, weil ich ein totaler WLAN-Nutzer bin. Überall, wo ich stehe und gehe, brauche ich es. Und ein Busunternehmer hat herausgefunden, dass WLAN gegen Vandalismus hilft.
Haben die Leute was zu tun? Also rennen sie nicht so auf der Straße rum, sondern ne, kommen sie von der Straße nicht wirklich weg, sind auf der Straße, rollen im Bus, aber sie haben was zu tun.
Das habe ich mir nie ausgedacht. Ein Busunternehmer die Firma heißt Tuning Berg Express und der ist im Kreis Breisgau, Hochschwarzwald unterwegs. Wer sich fragt, wo ist das denn? Das ist im Badischen. Und Zahlen kann man sagen, bislang hatte Tuniberg Express pro Jahr stehen von mehreren tausend.
Das kommt von Tunen mit wie U ausgesprochen, wie? Sagen Sie mal Jubel.
Jubel.
Jubel. Und jetzt merken Sie sich das U von Jubel.
U.
Ja, U. Und bauen Sie das bei Tuning
and
ein.
Me.
Ja, los, machen Sie.
Juniberg.
Tuning.
Tuning.
T Tuning.
Jetzt. Tuning.
Ach, sie können. Ja.
Ja, so. Die hatten Schäden von mehreren tausend Euro pro Jahr und jetzt sind es keine 100 Euro mehr.
Keine 100 Euro mehr?
Keine 100 Euro
weil
mehr,
die Leute
vorher
alle
Tausende.
Was zu tun haben.
Weil die Leute im Internet sind und da rumdallern.
Ist ja einfach.
Ja, und ich finde es gut, dass Rentner jetzt endlich.
Gibt dem Volk sein WLAN und es.
Ja, ich finde gut, dass die vielen alten Leute jetzt endlich WLAN bekommen haben und nicht mehr die Bänke aufschlitzen und dort randalieren und vor sich hin koten. Was halt so.
Jetzt hören Sie mal auf.
Ja, so ist das halt, wenn man langsam ins Inkontinente driftet.
Ach so.
Das ist die andere Plattentektonik, verstehen Sie? Aber
was
ich will jetzt keine Arsch.
Ihnen schon wieder gerade?
Ja, ich wollte auf eine Arschbalterei heraus, aber ich denke, das ist so vulgär
das
Thema.
Für Ihr Thema ist jetzt die Zeit abgelaufen, das sehen Sie selbst. Ja,
ja.
Sie haben ja da einen, ne?
Ich hätte nur ein kleines Wort.
Macht ja nichts.
Vandalismus.
Ist ja okay. Macht ja nichts, Herr Berger.
Tut ja auch nicht weh.
Ja, macht ja nichts, Herr Berger.
Wetter.
Erst kürzlich, also quasi heute, haben sich bei mir die Nackenhaare gesträubt, als ich gerade so noch in die S-Bahn einstieg. Ich muss immer von der Schönhauser Allee zum Gesundbrunnen und ganz ehrlich, ich fahre da schwarz. Also warum soll ich denn für eine Station? Aber dann kamen da auf einmal Typen rein und die, wenn gleichzeitig bei zwei Türen jeweils zwei Typen reinkommen und einen angucken und also kurz bevor die Tür dann zugeht, da war ich so ganz kurz und dann dachte ich, ganz ruhig bleiben, nicht auffällig werden. Und das haben die anderen aber auch gedacht, so dass ich dann wiederum nicht auffiel, weil alle anderen sich, also wenn alle sich denken, nicht auffallen, dann fallen sie dadurch auf und dann fällt man wiederum nicht auf. Und dann war ich quasi eine Bäre unter den vielen Bären und es war aber gar keine Kontrolle. Das war quasi eigentlich eine Scheinbäre. Also wenn man das so, das sind so Bären, die sehen gut aus, aber nur Vögel dürfen die naschen. Und wenn man die selber naschen will, sollte man sie vorher einfrieren oder richtig lange totkochen oder es gibt ganz viele vertrackte Sachen. Manches lässt sich einfach nur als Aroma verwenden für irgendeinen Saft oder so. Das muss man dann selber rausfinden. Aber ich will jetzt gar kein Bärenfell aufbinden. Ich bin zu einer wichtigen Antwort gelangt bei der Frage, Besenreiser, ja oder nein? Also wenn man sie jetzt hat. Also ich bin dafür, die Beine dann nicht zu rasieren, weil man dann die Besenreiser nicht sieht. Also das ist quasi so ein Blitzableiter. Oh, behaarte Frauenbeine. Also Männer haben ja keine Besenreiser, wenn ich das mal so sagen darf. So, wenn ich jetzt das Wort Schneebesen sage, dann denke ich natürlich zuerst an Eischnee oder an andere schöne Muße, die man sich dann antut und sich richtig schön kugelrund versorgt. Aber wenn so ein Schneebesenreiser jetzt da ist, was macht man denn? Ja, ich glaube, da reicht dann das Bärenfell wieder aus, um dann wieder die Wogen damit zu glätten, die einen bei einer Frage doch nicht mehr konfrontieren werden, nämlich Nachtisch. Es gibt keinen Nachtisch mehr, habe ich festgestellt. Wenn ich bei Leuten zu Besuch bin, dann heißt es immer Dessert. Oder es gibt gar kein Dessert und die Leute haben dann Angst, dick zu werden und so weiter, worauf ich dann schon so hinaus bin, dass ich das Dessert gleich am Anfang esse, um den Leuten zu sagen, so sieht's nämlich aus. Mein Nachtisch ist mein Vortisch, ich brauche nicht diesen blöden Salatteller mit so einem ollen Dressing, also ich gehe nur wirklich nicht mehr oft essen, aber auch nicht bei bekannten Mitmenschen. Aber wenn ich es denn mal tue, dann kommt mein Dessert zuerst. Früher hätte ich noch gesagt Kompott, aber so weich gekochtes Gemüse gibt es ja nur auch nicht mehr. Also so und Kompottschalen auch. Also das sind so Dinge aus dem, ich weiß nicht letzten Jahrhundert, sondern aus der Diktatur, wo wir ja herkommen. Also wo viele ursprüngliche Mitmenschen und auch weitersprüngliche Mitmenschen herkommen und vielleicht wieder hinkommen werden. Ich weiß es nicht. Also die politische, dass wir bewegen uns politisch so rückwärts, dass man schon von einem Kompottschalen Tier sprechen möchte. Also wenn wir denn unser Dessert vor uns liegen haben, dann krabbelt das rückwärts weg und das möchte ich nicht. Da kann man eigentlich nur noch Abhilfe schaffen, indem man etwas ganz besonders weich kocht, nämlich die Stachelbeere. Nicht kaufen, nicht das aus dem Glas gekaufte nehmen, das ist was ganz anderes, sondern selber pflücken. Nicht so wie Sanddorn, ich weiß nicht, ihr kennt alle Stachelbeeren, denke ich. Und wenn ihr keine eigenen habt, dann geht ihr zu eurem Nachbarn und holt euch da euer Stachelbärenfell, damit ihr denn zu eurer Kompottschalentierlösung gelangt. Falls ihr das alles auch gar nicht wollt, weil ihr sagt, Nachtisch und so weiter ist mir nichts, da hilft dann halt nur noch die Tube Schlagsahne. Als Alternative auch schon komplett fertig im Kühlschrank. Und wenn es dann oben schimmelt, das kann man mit heißem Wasser ausspülen. Der Doseninhalt ist noch gut. Nur so als Tipp. Wenn ihr euch das Wetter anguckt, denn das ist ja die Wetternachricht, dann werdet ihr wissen, dass es taut. Und überall auf dem Weg hierher vom Bahnhof ins Sendestudio habe ich Rinnsale gesehen. Fließende kleine Bäche. Das ist ein ursprüngliches Zeichen von Tauwetter.
Ja, um die 6 Grad oder so sollen das morgen wieder, oder 4 und so. Und Mittwoch sogar 10, Herr Berger, macht er nur noch hier Wetter, hält er nur noch den Finger aus dem Fenster. Ist ja nicht mehr halb wissenschaftlich begründet, was er hier macht. Deswegen steuere ich, bin ja der Fachmann für die Zahlen in dieser Sendung, ja, auch nochmal eine Zahl dabei. 10 Grad sollen am Mittwoch werden, habe ich irgendwo auf einer App gerade gelesen. Ich weiß nicht.
Ist Ihnen so untergekommen? Ja, dann wird es stimmen.
Ja, falsch, das wollten wir gar nicht hören. Wir wollen das jetzt hier hören, Herr Berger. Dann wissen Sie, wo Sie sind. Pass auf.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 24.01. um insgesamt 16.05 Uhr und 33 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit und... haben Sie nicht aufgepasst?
Ja.
Schönheit und Gesundheit und?
Mit Bundesberger Frank.
Nein, und?
Journalistischem Halbwissen.
Jetzt haben wir es.
Der Tanzsee mit Berger und Berger.
So, Herr Berger, in der zweiten Stunde wollen wir wieder mal wissenschaftlich begründet mit Zahlen und Fakten umgehen. Zwei Fragen entscheiden, wie andere über uns denken.
Es gibt veganes Viagra.
Um halb, also ne, wenn die Stunde zur Hälfte um ist, kommen Tiere streicheln Menschen. Und bei Ihnen sagen Sie nicht noch ein Thema an, das ist Quatsch, die schaffen eh nicht mal eins. No room in
Doch,
frame.
Doch, eins habe ich ja.
Desk Cap for Cutie, ja, seien Sie mal stolz drauf.
In the home of the five in the early.
Kehle mit Closer im Tanztee, 16.13 Uhr und insgesamt 14 Sekunden. Herr Berger, ist noch was übrig geblieben, was Sie noch loswerden wollten? Und dass Ihnen so auf der Seele brennt, dass Sie sagen, gleich raus damit?
Zum vorherigen? Nee, ich könnte aber dasselbe nochmal aus einer ganz anderen Richtung. Aber ich glaube, das führt dann zu nichts. Also wir drehen uns dann irgendwann im Kreis und es ist dann so oft wieder gekaut.
Was? Dasselbe? Wozu?
Wir könnten eigentlich das, was wir eben besprochen haben, nochmal besprechen, aber ganz anders.
Beim ersten Kennenlernen entscheiden nur zwei Kriterien, wie andere, haben Sie gemerkt, ich habe das einfach ignoriert und fange einfach an.
Sie haben es nicht ignoriert, Sie haben zugehört und durch...
Hab gemerkt, da kommt nichts?
Nee, ich habe Ihnen noch gesagt, dass ich es wiederholen könnte, aber ich habe Ihnen da keine Zustimmung signalisiert in diesen Sätzen, verstehen Sie? Und deshalb haben Sie das getan.
Ich möchte mit Ihnen jetzt erörtern zwei Fragen, die entscheiden, wie andere über uns denken, Herr Berger. Wie Sie über mich denken, möchte ich gar nicht wissen, aber hier kann man jetzt erkennen, eine gewisse Struktur oder eine Leitlinie. Ja, wenn wir das nächste Mal einen Menschen kennenlernen, den wir noch nicht kennen, worauf wir achten, ja, damit der gut über uns, ne, denkt.
Kennen Sie die neue BVG-Werbung?
Na?
Da singt der Sänger, der als Fahrkartenkontrolleur verkleidet wurde, ist mir egal.
Ach, und das wollen Sie mir jetzt auch erzählen, ja?
Mir ist mir egal, wie andere über mich denken.
Ach, das meinen Sie?
Ja,
das ist ja auch etwas, was Sie, das glaube ich Ihnen nicht, Herr Berger.
Das stimmt aber. Nö, das nur so, so komme ich unbeschwert.
Beim ersten Kennenlernen entscheiden nur zwei Kriterien, wie andere uns beurteilen, sagt Harvard, Psychologin, oh Gott, Cudi, C-U-D-D-Y. So wird sie buchstabiert. Von Ihnen hängt ab.
Wird das U denn nicht wie ein A gesprochen?
In manchen Fällen, Herr Berger.
Außer bei Eigennamen.
Das überlasse ich Ihnen. Okay. Na, da sind Sie ja frei in Ihrer Interpretation. Von Ihnen hängt ab, ob aus dem anderen ein Freund, Feind oder Liebhaber werden kann. Jetzt verstehen Sie auch, dass das wichtig ist, ja?
Ja, also Sie haben...
Jetzt verstehen auch Sie das.
Sie haben mit der linken Hand, haben Sie schon Ihr Schwert in der Hand, wenn Sie jemandem guten Tag sagen oder was.
Die Begegnung von zwei völlig fremden Menschen beschäftigt Psychologen seit Jahren. In den kurzen Momenten des noch unvoreingenommenen Kontakts liegt enormes Potenzial, sind sich Experten einig. Ein tiefer Blick, ein Lächeln, ein paar Worte, das kann schon viel über einen Menschen aussagen. In der ersten kurzen Zeitspanne, wägen wir ab, ob aus dem Gegenüber ein Rivale wird oder ob er als Freund, Kollege oder Liebhaber taugt.
Aber ein Liebhaber kann ja auch ein Rivale sein. oder ein Freund auch gleichzeitig ein Feind oder und so weiter. Also das ist eigentlich ja immer ein...
Ja, machen Sie es doch kompliziert, bevor man Sie wirklich einfach mal einen einfachen Zugang kriegt.
Herr Berger, Sie
bauen
mit Ihrem...
Bauen Sie doch mal erstmal eine Mauer auf, dass man da nicht rüberkommt.
Sie mit Ihren...
Danke.
Sie sind kurz vor... Also das ist so einfach geschrieben, dass ich hier schon von Populismus reden darf.
Ja.
Das kommt mir vor wie der Populismus.
Afte?
Ich weiß auch nicht,
kommt
wie man...
Kommt daher?
Ja, ich denke, das ist der Ursprung.
Ach, gucken Sie mal, haben Sie was entdeckt? Ja, es sind nur zwei Fragen, die wir uns stellen. Sie entscheiden darüber, ob wir den... Das war bahnbrechend eben.
Ja, vor allen Dingen, weil es auf einmal eine politische Sendung ist.
Ja.
Dass wir über Parteien reden, normalerweise machen wir das ja nicht.
Nee, machen wir nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf unseren Text. Das können wir. Mit der großen Welt mitreden können wir gar nicht.
Ja, aber ich bin so gereizt. Ich habe meine Schmerztabletten nicht gefunden.
Ach so.
Meine Antischmerztabletten, meine ich.
Zahn?
Ich finde, man darf das nicht so, wer nimmt denn bitte Schmerztabletten?
Soll ich mal auch nicht auf die Fresse hauen? Auf die Seite?
Dass auf die andere Seite, damit sich das ausgleicht.
Ach so.
Auf meine linke.
Ja. Ich lese nochmal den Artikel vorher, den kleinen Absatz.
Ja, versuchen Sie das mal.
Es sind nur zwei Fragen, die wir uns stellen. Sie entscheiden darüber, wie wir den Mann oder die Frau vor uns einschätzen. Das sagt Professorin Amy Cuddy, wie man sie aussprechen möchte,
ja,
die seit 15 Jahren die ersten Eindrücke zwischen zwei Menschen erforscht und Entscheidendes entdeckte. Herr Berger, es sind
jetzt
nur zwei Sachen.
Was für eine lange Einleitung.
Ich hoffe, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen gelesen.
Der Hörer ist gespannt.
Ja.
Zwei Sachen, Herr Berger.
Also die zwei einzigen Fragen, die wichtig sind.
Oh, jetzt liest er das nochmal vor. Sagen Sie doch endlich, welches die zwei einzigen.
Ja, macht das ein bisschen spannend, wie bei Sat.1 hier oder wie heißen die anderen Sendungen? Wenn der...
Hartz-IV-TV.
Wenn es jetzt entscheidend wird, ob man jetzt ein Foto kriegt oder nicht heute?
Wenn man hinkt. Klumpfuß.
Jetzt kommt's. Können wir diese Person, dieser mit R hinten, dieser Person vertrauen? Erste Frage. Können wir ihr vertrauen? Zweitens, können wir sie respektieren? Das sind die beiden entscheidenden Sachen, die daraus entsteht, was machen wir mit dem Menschen? Und der mit uns.
Genau.
Ja, haben Sie was gelernt jetzt?
Können wir der Person vertrauen? Wieso wir? Also bin ich immer mehrere?
Im Einzelnen.
Sie sind mehrere.
Du, er, sie, es.
Okay.
Ja, wir.
Vertrauen und was war
respektieren.
Das?
Respektieren. Hm. Können wir dem gegenüber vertrauen? Ha? Merken wir das? Oder können wir ihn respektieren?
Und ja, mit Respekt, da habe ich es ja. Das wissen Sie.
Ja, überhaupt nicht. Ja. Über die Antwort auf die beiden Fragen entscheiden wir sehr schnell. Ideal ist es, wenn beide Antworten positiv ausfallen. Psychologen bezeichnen diese Eigenschaften als Wärme und Kompetenz.
Ach.
Ach.
Kann ich das auch erzeugen? Also wenn ich mir jetzt eine hässliche, klobige Brille besorge?
Klobrille, was?
Klobige. Nicht Klobrille. Also wenn ich mir eine Klobrille auf den Kopf setze, dann bin ich bestimmt nicht jemand, der respektvoll behandelt werden wird.
Machen Sie sich doch eine hässliche Klobrille über den Kopf.
Ja.
Und dann gucken Sie mal, wie das ist mit dem Erstkontakt.
Ne? Schwankt zwischen...
Respektiert zum
zwischen
Beispiel.
Zwischen Apollo und Vielmann-Farben. Herr Berger, ich kann ja schummeln. Verstehen Sie, mit meinem, ich kann ja eine Krawatte oder sowas, irgendwas Seriöses mir anheften.
Unter der Klobrille.
Ja. Hauptsache.
Also, eine klobige Brille. Sie wollen, ich hab's jetzt, ich will das nicht einfach ausnutzen, dass Sie manchmal einen Sprachfehler haben. Ich möchte jetzt wirklich darauf eingehen, was Ihr Gedanke war. Was ist jetzt mit der klobigen Brille?
Sie wirken so vertrauensvoll. Kann ich,
Und deshalb respektieren Sie mich.
Kann ich? Ich? Sie? Nee.
Nee, ja. Okay, war ein Eigentor, danke. Ja, aber ich sehe es ein.
Ich respektiere Ihr spannendes T-Shirt. Das spannt so sehr.
Hören Sie auf, das ist halt klein.
Ja, zu doll gewaschen, nicht?
Ja, aber was kann ich dafür, dass Sie diese labbrigen, körperunbetonten T-Shirts immer tragen?
Ich finde die super zum Wohlfühlen. Da kann alles atmen.
Riechen Sie etwa?
Weiß ich nicht. Ich habe festgestellt, seitdem ich weniger Kaffee trinke, habe ich nicht mehr die Achsel des Bösen mit mir.
Ja, ja. Ist das so?
Ja.
Unterm Arm kann man bei Ihnen riechen und feststellen, wie viel Kaffee Sie getrunken haben?
Ja, aber ich weiß auch, also seitdem ich diese Wurzelbehandlung habe, wurde mir, also ich war ja gestern beim Notzahnarzt,
oh Gott,
da hat man meine Zähne mit Chlor gereinigt.
Ja.
Glauben Sie, es schmeckt noch irgendwas? Ich glaube, ich weiß, wie es schmeckt und ich befürchte, mein Gehirn macht mir vor, Tim, das muss jetzt so und so schmecken.
Ja, und dann funktioniert das immer noch.
Ja, aber alles hat eine, und dann ist da noch irgendein anderes Desinfektionsmittel drauf gemacht worden und was
weiß ich. Herzlichen Glückwunsch.
Überall dieser ganze, ich habe quasi das Gefühl, ich habe ein Krankenhausaroma in mir, immer mit dabei.
Wie ist denn das Thema eigentlich, was wir jetzt haben? Haben Sie es schon vergessen, ne?
Irgendwas mit Vertrauen und Respekt.
Ja, genau, die beiden entscheidenden Fragen.
Ich kann es ja auch erzeugen, oder ist das jetzt von der Klamotte ungelöst?
Ja, natürlich kann man so ein bisschen, ne?
Ja.
Aber das wollen wir ja jetzt mal rauskriegen hier.
Oder spürt das der Gegenüber?
Also Wärme und Kompetenz nennt das der Psychologe. Wenn das beides zutrifft, ist das ideal, sagt er. Interessant ist, dass es auf die erste Frage ankommt. Vertrauen, eine Wärme zwischen zwei Menschen, ist weitaus wichtiger als Kompetenz. Also Vertrauen ist dabei das Wichtige, sagt er. Die Psychologin, ich nenne sie jetzt Cody, so ein schöner Name, erklärt es gegenüber dem britischen Independent so. Independent ist eine Zeitung, ne?
Ja.
Für Sie nochmal. Für unser Überleben ist es wichtiger zu wissen, ob jemand zu trauen ist. Dies seien evolutionäre Instinkte, denn es sei schon früher wichtig gewesen, Mitmenschen richtig einzuschätzen, um sich vor Übergriffen zu schützen. Das Problem, Kompetenz zählt ohne Vertrauen fast nichts. Ja? Also dieses Respektding da.
Also wenn ich jetzt jemanden einstellen möchte, ja, Entschuldigung, also wenn ich jemand, ich suche jemanden für meine Fabrik, ich stelle jetzt vielleicht Dosenöffner her oder sowas in der Art und der ist super kompetent, der kann alles, der weiß.
Aber wenn ich ihm nicht vertraue,
dann kann ich gar nicht mit ihm zusammenarbeiten. Dann
lasse ich ihn nicht an meine teure
Dosenöffnermaschine,
100.000 Euro Werkzeug ran.
Ja.
Maschine meine ich. Mhm. So, viele glauben, dass lediglich ihre Kompetenz für den beruflichen Erfolg entscheidend sei. Bindestrich ein Fehler. Ausrufezeichen. Sie stellen heraus, wie klug sie sind und wie gut sie ihre Aufgaben bewältigen. Doch Kompetenz rechnen wir anderen erst zu, so die Psychologin, wenn wir ihnen vertrauen. Wenn Sie jemanden beeinflussen möchten und die Person traut Ihnen nicht, werden Sie nicht weiterkommen.
Ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Fischdose getroffen, der ich trauen kann.
Es geht ja auch
wenn
jetzt hier
um
Menschen.
Wenn man die aufmacht,
ja?
Wenn man die, Sie kennen diese länglichen
Fischdosen,
ja, die so flach sind, so 2-3 Tafeln Schokolade hoch, aber runde Ecken, wie so ein
eine Fischbüchse Herberger. Du
machst ja nicht genau. Und dann hat man
noch
diesen
gesehen.
Und dann greift man da in diesen Nippel und versucht das aufzumachen.
Und dem trauen sie nicht.
Nee, vor allen Dingen die letzten 5 Sekunden, wenn man das abmacht, dann macht es so sparr. Und dann auf einmal überall Flecken von dieser scheiß Tomatensoße.
Ach so.
Überall, an der Kachel, an der Kleidung. Man hat noch nichts gemacht, ne? Man macht nur dieses, ich gehe da mit der.
Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Es geht hier um Begegnung zwischen Menschen und nicht zwischen Mensch und Fischbüchse.
Mir geht es um eine menschenverachtende Blickweise der konservativen Mitmenschen in uns, dass viele Menschen, andere Menschen einfach nur quasi als Dose betrachten und sie selber seien der Dosenöffner. Das ist ein Sexismus, der von einer männlichen
Welt
ausgeht.
Gehen wir mal einen Schritt zurück, ja, und überlegen Sie, welchem Horizont Sie wieder entgegenreiten.
Ich habe nur eine Ausrede gesucht, die zwar ziemlich düster ist.
Ja. Das Vertrauen, gerade im Beruf, wichtig ist, fanden auch schon andere Studien heraus. So stellten Forscher der Universität von Kalifornien fest, dass Menschen, die mehr Vertrauen in ihre Mitmenschen haben, bis zu 20% mehr verdienen als jene mit Misstrauen.
Haben Sie schon mal Schlagsahne geschlagen?
Können Sie das verarbeiten, bitte mal kurz, was ich gesagt habe?
Ja.
20%.
Aber deshalb frage ich Sie ja mit der Schlagsahne. Haben Sie?
Na, dann bin ich ja gespannt, ob das jetzt damit zu tun hat. Wenn nicht, breche ich die Sendung ab.
Sie müssen ja auch Versprechungen, Sie können nicht etwas drohen und dann machen Sie es nicht.
Ach so. Also, Herr Berger,
dann nehme ich Sie nicht mehr ernst.
Es geht darum.
Dann vertraue ich Ihnen ja gar nicht mehr.
Die stellten fest, dass Menschen, die mehr Vertrauen in ihre Mitmenschen haben, bis zu 20% mehr verdienen, Herr Berger, als jene, die ein Misstrauen haben gegenüber anderen Menschen. Im weitestgehenden Sinne.
Ja, aber wenn ich jetzt vielen anderen Menschen vertraue, dann kann es ja auch sein, dass mein Geld trotzdem flöten geht.
Das ist richtig. Der Bank sollte man nicht, ne? Der kanadische Ökonom John F. Halliwell meinte sogar, belegen zu können, dass ein wenig mehr Vertrauen in den Chef die Lebenszufriedenheit mehr steigert als eine Gehaltserhöhung. Okay.
Da müssen Sie selber lachen, ja?
Ja.
Sind Sie etwa Chef?
So, in Menschen zu vertrauen kann wahre Wunder vollbringen. Bekannt ist der Pygmalion-Effekt.
Hat ja, der ist bekannt, der Pygmalion-Effekt.
Na,
ja.
Dann hauen Sie mal raus.
Das ist der Effekt. Nee, ich will jetzt nicht wie Hochstädter oder wie
so. So wurde ein Experiment an mehreren Schulen genannt, bei denen bei dem Kinder, denen gesagt wurde, sie gehören zu den Besten, nach einem Jahr einen um 20 Punkte erhöhten Intelligenzquotienten aufwiesen. Aufwiesen. Mhm. Nicht aufwiesen, sondern aufwiesen.
Also so, ohne Weide und ohne richtig. Kühe, ja?
Wird Vertrauen in sie gesetzt, können Menschen besser werden. Also so insgesamt. Vertrauen ist also gut. Wie aber schafft man nun Vertrauen? Braune Augen werden als vertrauenswürdiger als blaue wahrgenommen. Also,
ach, ne? Da habe ich schon mal Glück.
Haben Sie Glück? Ansonsten hier irgendwie Haftschalen rein oder wie das heißt. Ne? Das ergab eine tschechische Studie. Gesichter, die einem selbst ähnlich sind, bekommen ebenfalls von uns einen Vertrauensbonus. Ja, eine Untersuchung der Universität Berkeley bringt sogar die DNA ins Spiel. Die DNA-Untersuchungen von Personen, die aufgrund ihrer offenen Mimik und Körpersprache als vertrauenswürdig eingeschätzt wurden, Luftholen, fand sich ein bestimmter Oxytocin-Rezeptor.
Das ist dieses Kuschelhormon.
Ne, bei denen hat sich das so, laut den Forschern scheiden, ja, ist das so? Oxytocin.
Ja. Wir haben schon mal darüber geredet, dass wenn sie mit ihrem Hund kuscheln und der Hund sie anguckt und sie den Hund anguckt. Ich weiß nicht, Katzen werden nicht so häufig für Experimente verwendet.
Laut den Forschern scheinen Menschen, die dieses Gen besitzen, also diesen Oxytocin-Rezeptor, häufiger zu nicken. Was? Also nochmal. Laut den Forschern scheinen Menschen, die dieses Gen besitzen, häufiger zu nicken, zu lächeln, halten mehr Augenkontakt und besitzen eine offenere Körpersprache. Ansonsten wird zur Schaffung des Vertrauens empfohlen, viel zu kommunizieren, seine Meinung ist, oder Totsch seine Meinung zu sagen, ehrlich Fehler zuzugeben. Ja, Herr Berger, können Sie das? Natürlich.
Als Chef nicht.
Interesse an anderen zu zeigen, eine angstfreie Gesprächskultur zu fördern und großzügig Wissen und Kontakte weiterzugeben. Aha. Und dann gibt es noch einen Geheimtipp. Sind Sie gespannt?
Warten Sie, bevor Sie den rausholen, möchte ich nur auf den Text eingehen. Sie haben vorhin von der Schule gesprochen.
Ja.
Und das Vertrauen und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Beispiel war, aber wenn man jetzt ein Kind hat, das ist jetzt, man hat kein Vertrauen in dieses Kind und denkt, ja, der schafft sowieso nicht und Mathe, der ist ganz schön faul oder dumm. Ich glaube, der ist zu dumm. Mein Tipp an die Eltern wäre, das ist ja vielleicht so ein anerzogenes, also sprich das Kind aus der Schule zu nehmen und in eine andere Schule zu setzen, damit es neu anfangen kann, damit diese Stigmatisierung aufhört, damit man an das Kind wieder neu glauben kann. Das Kind wird wahrscheinlich erst unglücklich sein, weil es auf dem Schulhof schon seine Kifferfreunde gefunden hat, wo es gewisse Dinge bekommt, wie Weizen oder was auch immer so nebenbei in anderen Kinderzimmern angebaut wird. Das also die Empfehlung.
Merken Sie was?
Ich merke, dass Sie stark grinsend mit dem Kopf wackeln.
Hier steht
und
man so
ich denke, Sie könnten als Wackeldackel,
nicken, Herr Berger.
Wenn ich
das
ein Auto
Vertrauen.
Hätte.
Wenn ich mich hier hinsetze, Sie angrinse und die ganze Zeit nicke, während Sie das sagen, schafft das Vertrauen und Sie fühlen sich, haben sich gleich besser gefühlt bei dem, was Sie gesagt haben, oder?
Nee, das wirkte gerontologisch, was Sie da veranstaltet haben. Und ich dachte wenn ich doch nur ein Auto hätte, ich würde Sie als Wackeldackel sofort einstellen.
Ja, das hat was davon, aber der grinst nicht so. Also, ne? Jemanden angrinsen und dabei nicken, wenn er was Schönes erzählt, schafft Vertrauen.
Glauben Sie.
Und schon spüren Sie die Wärme zwischen uns,
man darf
uns,
das
oder?
Jetzt auch nicht karikieren.
Merken Sie das?
Ja, mein Nacken wird schon warm, ja.
Wie der Funke hier über, es ist doch auch ganz schön warm hier wieder im Studio. Der Geheimtipp, Herr Berger. Eine Harvard-Untersuchung von 4 Studien fand heraus, dass Menschen, die sich für Dinge entschuldigen, für die sie definitiv nichts können, wie das schlechte Wetter zum Beispiel, als vertrauenswürdiger eingeschätzt werden.
Ach.
Ja. Geheimtipp.
Herr Berger, das, kann das mit dem Tauwetter, das tut mir echt leid.
Ja. Ja, mir zieht es auch leid, Herr Berger.
Und entschuldigen Sie, dass es so warm ist in dem Studio.
Dass der Zahnarzt da gestern bei Ihnen, was er mit Ihnen gemacht hat.
Oh, das war gut. Ich hatte so eine Angst. Die haben mich gefragt, die Zahnärzte, na, was haben Sie uns denn mitgebracht? Und ich habe geantwortet, Angst. Und es stimmte. Und erst hatte ich feuchte Hände und hat sich dann aufgestanden. Ich hatte nicht viel an, aber ich hatte was an. Also ein Hemd und Pullover, ich wollte seriös wirken.
Ach.
Und ich hatte einen klatschnassen Rücken, weil dieser Zahn so druckempfindlich war.
Also ohne klobige Brille.
Aber jetzt mit chlorigem Atem.
Mhm.
Ja. Herr Berger, mein nächstes Thema mit Ihnen. Ist das vegane Viagra? Wahrscheinlich wissen Sie das schon. Was ich damit meine.
Na? Stangensellerie. Nein.
Doch.
Ist nicht Ihr Ernst. Ach,
doch. Aber wie er wirkt, darüber haben wir noch nie geredet.
Ist jetzt, das habe ich mir gerade ausgedacht.
Nee, es ist aber so.
Hä?
Ist so, Herr Berger. Jetzt das stärkste Argument hier in Rostock. Ist so.
Diese Geisterstadt, nur mehr dein Heim an Kopf, wo bis zum Leichensack geht.
King of the Rodeo, Kings of Linien, 16.36 Uhr und insgesamt 9 Sekunden, Herr Berger. Jetzt machen wir gleich Tiere streichen Menschen.
Heißt jetzt im Anschluss oder reden wir vorher noch über veganes Viagra?
Nee, das ist ja doof, weil die Kollegen ja auch lange reden und dann ist ja lange Rede meist auch kurzer Sinn.
Okay.
Wissen Sie, ich wollte nur sagen, haben Sie die Tiere streichenden Menschen mittlerweile mal gesehen?
Leider nur irgendwie die letzten 10 Minuten, aber die waren super.
Ach, Sie waren letztens da, stimmt.
Ja, wo war das?
Peter Weißhaus.
Genau.
Sind wieder da im Anfang Mai. Aber vorher kommt noch der Sven Phantom, der immer mit der Gitarre, der singt und so. Der ist am 12.3. im Ursprung.
Der macht eine extra Einzeltour.
Na, der ist ja Musiker, Sven Phantom. Und das ist ein Solo-Projekt. Und dann singt er halt viele, er hat eine neue Platte. So geht gute Laune, heißt das.
Platte im sprichwörtlichen Sinn oder wirklich im Sinn des Sinns?
Also er hat alle Haare noch auf dem Kopf oder was meinen Sie jetzt?
Nee, ich meinte tatsächlich Schallplatte.
Schallplatte, wahrscheinlich auch Schallplatte. In Form von Platte oder von, ach, hören Sie mal auf, Herr Berger.
Ich habe ja noch gar nicht angefangen.
Tiere streicheln Menschen. Immer sonntags hier bei uns im Tanzsee. Und das ist ein Beitrag, der sonst auf Radio 1, glaube ich, immer freitags läuft. Ja. Also so ein bisschen große, weite Welt versprühen wir jetzt hier in unserem kleinen Kosmos.
Tiere streicheln Menschen.
Oh Mann, Sven.
Was?
Ich war gerade bei der Bank.
Ja.
Die Kontoauszüge.
Ja, was ist los?
Es sieht nicht gut aus. Ja, ich habe mich scheinbar finanziell ein bisschen verhoben.
Womit denn?
Na, hauptsächlich sind es diese Versicherungen, ja. Im Januar fallen ja immer diese ganzen Versicherungen an.
Nee, was hast du denn noch außer Haftpflicht?
Na, ich habe noch eine Zahnersatz-Zusatzversicherung.
Braucht man das?
Na, ich schon. Ich möchte mir ja, mehr Zähne im Mund haben als jetzt. Also jetzt habe ich 32 und ich möchte aber im Laufe meines Lebens... dass das lückenlos geschlossen ist. Also ich möchte so ein kreisrundes Gebiss haben.
Wie viel brauchst du denn dafür?
Noch 7.
Aha. Und wofür soll das gut sein?
Damit ich zu Weihnachten Plätzchen ausstechen kann.
Mit deinem Gebiss?
Mit meinem Gebiss, genau. Und das dann als persönliches Geschenk, weil wir haben uns gesagt, wir schenken uns nur noch selber gebasteltes, an die Familie verschenken.
Aber kriegt man den Mund denn da überhaupt noch zu?
Ach, Sven, da gibt's nur echt Wichtigeres.
Ja, gut. Okay, ja, hast du recht. Sag mal, du hast doch neulich diese Geschichte vom Teer erzählt.
Teer?
Wie ging die denn aus?
Was für ein Teer?
Na, du bist doch mit der Straßenbahn gefahren und da war dieses Mädchen, das seine Mutter gefragt hat, ob man Teer essen darf.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, ob man Teer essen darf.
Ja.
Na du, da komme ich gleich auf den Punkt, Sven. Lass mich vorher bloß noch als kleine Präschwänzchen von Anke König erzählen. Anke König war großer Indianer-Fan und kam immer auf Rollschuhen in den Klassenraum gerauscht. Rollschuhfahrende Indianer. Diesen Film hätte ich nur zu gerne mal gesehen. Ihre Freundin Andrea Kleinfeld war schlank, blass, rote Haare, gelbe Zähne, blutunterlaufene Augen und sie schrieb am liebsten schwermütige, nachdenkliche Gedichte. Die Weide am Fluss. Warum schaut sie so traurig aus? Vielleicht ja, weil sie keinen Bock drauf hat, dass du sie schon wieder mit einem deiner Kackgedichte beleidigst. Das würde ich Andrea Kleinfeld heute als erwachsener Mann mit Kopftuch gerne erwidern. Warum schaut die Weide so traurig aus? Warum soll man keinen Teer essen? Aber Auberginen sind erlaubt. Wenn ich eine Aubergine esse, fühlt es sich jedes Mal so an, als würde ich in einen Delfin beißen. War, oder? Warum darf man keinen Teer essen? Die Frage lässt mich nicht mehr los. Ich frage Siri. Siri versteht statt Teer unentwegt den Frauennamen Thea und gibt mir den Hinweis, abends möglichst keinen Salat mehr zu essen. Ich versuche es mit Straßenteer. Siri versteht Straßenkehrer. Es muss an mir liegen. Teer. Teer. Keine Chance. Ich lande immer wieder bei Teer und dem Straßenkehrer. Für Apple scheint es also wahrscheinlicher zu sein, dass man Menschen vertilgen möchte anstatt Straßenbelag. Auch nach manueller Eingabe ist im Netz nichts Aufschlussreiches zum Thema Teer zu finden. Nur der Fall einer Frau, die sich in einem Mütterforum erkundigt, ob sie sich Sorgen machen müsse, weil ihr dreijähriges Kind ein Stück Dachpappe verspeist habe. Bis auf die allgemeine Verwunderung darüber, dass ihr Kind mit 3 Jahren noch so doof sei, konnte man ihr in der Community aber auch nicht weiterhelfen. Also nach meinen Recherchen gibt es überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass Thea für ihre Tochter nicht gut sein sollte. Aber Vorsicht bei Salat am Abend, gebe ich der Mutter noch auf den Weg, bevor ich an der Frankfurter Allee die Bahn verlasse. Aber was weiß ich schon, ich esse vom Apfel ja immer nur den Aufkleber, weil ich gehört habe, da sind die meisten Vitamine drin. Ja? Danke, weiter jetzt mit Svenny.
Ach so, das Ding um Depressionen.
Ja, was dachtest du?
Du, ich habe einfach nur getanzt. Und meine Mutti sagt ja auch immer, Leute, die traurig sind, die soll man in Ruhe lassen, sonst kriegt man nämlich selber schlechte Laune.
Tiere streicheln Menschen.
Tja, das waren Tiere streicheln Menschen. Wieder live zu erleben irgendwann im Mai in Rostock. Da wäre ja zurück im Tanztee.
Zurück zum Sellerie.
Ja, das macht mir Angst. Weiß jetzt nicht, ob das, also so an Zufälle glaube ich nicht. Also irgendwie hat in letzter Zeit mal in den letzten 3 Tagen das Wort Staudensellerie gesagt.
Oder Stangensellerie.
Stangensellerie, so rum. Genau deswegen habe ich das jetzt gesagt, weil ich rätsel immer noch über diesen Treffer nach.
Vielleicht ist aber die Spannung zwischen uns beiden auch schon so hoch.
Meinen Sie, das springt über?
Ja.
Ihre Gedanken auf meinen Kopf?
Ja, das kann sein.
Prallt ab und glibbert runter an mir?
Nun ja, also ich glaube schon, dass es sowas wie 2 Glückliche, ein Gedanke, da ist was dran.
Ja, oder auch 2 Doofe.
Das ist mir zu negativ. Darüber will ich gar nicht erst nachdenken. Ich war aber auch verblüfft, dass sie es erraten haben, aber es geht, es ist spannend, wie es wirkt. Also es ist nicht so einfach.
Dann hauen Sie mal raus.
Aber ich muss erst mal
versuchen Sie es so rüberzubringen, dass es nicht langweilig ist, ja?
Ja, schade. Eigentlich wollte ich einleitend über Steigerungsmittel reden, denn es ist nämlich interessant, es gibt ja jetzt auch Viagra für die Frau, aber da wirkt, das jetzt hat nichts mit dem Thema zu tun, aber soll als Einleitung immer noch dienlich sein. Interessant ist, dass beim männlichen Viagra, es geht ja um den Transport von Blut in eine gewisse Richtung, und beim Frauen-Viagra geht es nicht darum, jetzt bei der Vulva jetzt irgendwas zu stimulieren, sondern es geht darum, dass die Hormone im Gehirn der Frau in Gang gesetzt werden.
Aha.
Sage ich jetzt mal ganz grob. So,
ja, Kopfkino.
Bildzeitungstechnisch mäßig. Mhm. Ich glaube, ich habe es möglichst schwammig gesagt, dass es immer noch genug Wahrheit drin geblieben ist.
Nun machen Sie mal.
Ja. Der Verzehr von Sellerie setzt beim Mann nachweislich Pheromone frei.
Was?
Pheromone.
Pheromone.
Pheromone. Ja, sag ich doch. Pheromone.
Sie sagen Pheromone.
Ja, die werden ja transportiert.
Mit der Fähre.
Das haben Sie behauptet.
Ja.
Also die Pheromone. Und ich habe von nichts anderem gesprochen.
Natürlich nicht.
Die werden dort freigesetzt. Die wirken auf Frauen. Nun ja, angeilend.
Das steht ja nicht so.
Doch, das steht hier.
Ach.
Nun ja, angeilend.
Ach so, ist auch ein bisschen flacher geschrieben, ja? Wo holen Sie denn Ihre Informationen her?
Der Text ist von Till Räther. Und wo habe ich den Text her? Habe ich nicht mitkopiert. Steht hier nicht. Ich lese ja nicht viele Zeitungen, aber es wird entweder die Zeit, die FAZ, die TAZ, die Süddeutsche oder die...
Die Bunte... Die Vogue oder?
Ja, na? Ich weiß auch nicht mehr. Okay. Also, die Selleriestange ist die Zigarette des 21. Jahrhunderts. Galt früher in unaufgeklärten Zeiten Rauchen als die erotische, sexuell aufgeladene Tätigkeit schlechthin. So zeigt sich nun, dass die Selleriestange der wahre Sexstängel ist.
Aha.
Interessant, nicht?
Ja.
Der Verzehr schon einer einzigen Selleriestange steigert die sexuelle Attraktivität von Männern. Das hat der amerikanische Arzt Alan Hirsch und seine Forscherinnen um ihn
fürs
herum.
Fürs ganze Leben?
Nee, man muss öfter
immer
mal.
Oder muss ich jetzt?
Immer öfter mal wieder
ein. Dreimal am Tag.
Ja, so eine Selleriestange wird ja auch irgendwann schlecht.
Wie lange hält die denn?
Na, so lange, bis sie die aufgeknabbert haben.
Na, ich meine jetzt in meiner Wirkung.
Das steht hier nicht.
Ausprobieren.
Ja, wahrscheinlich. Ich sehe sie schon.
Mit einer Selleriestange.
Heute Abend. Ach nee, hier ist ja kein Späti. Und sowas gibt es auch in Berlin in den Spätis nicht. Mhm. Ich sehe sie morgen Abend am Boulevard hier mit so einer Selleriestange da rumkauen.
Nee, ich verkaufe die.
Was verkaufen die?
Selleriebauchladen.
Oh ja, damit.
Sellerie-Stangenbauchladen.
Nur, schön, jetzt nur Tanztee-Hörer können das wahrscheinlich und Menschen, die auch daran glauben, dass Gedanken übertragen werden können, können das wahrscheinlich wissen. Also der Verzehr. Schon eine einzigen Selleriestange steigert die sexuelle Attraktivität von Männern. Das hat der amerikanische Arzt Helen Hirsch herausgefunden und in seinem neuen Buch Sensational Sex beschrieben.
Was?
Der Untertitel Der geheime Weg vom Aroma zur Erregung. Wenn man eine Selleriestange kaut, jetzt wird's interessant, so Dr. Hirsch, setzt man Androstenon und Androstenol-Geruchsmoleküle im Mund frei. Diese Pheromone.
Nochmal, wer? Ja, das muss man sich doch mitschreiben zu Hause.
Da werden Geruchsmoleküle im Mund freigesetzt.
Ach so.
Und diese Geruchsmoleküle, das sind Pheromone. Und diese Pheromone haben Namen, die heißen Androstenon und Androstenol. Quasi Zwillinge, ja?
Und das wirkt auf Frauen so mit.
Nein,
wie?
Ach so. Lassen Sie mich doch.
Ach so.
Diese Pheromone gelangen über den Rachen hinauf in die Nase,
ja,
wo sie ein Erregungsgefühl erzeugen, das den Körper anregt, Gerüche und Signale auszusenden.
Ach, das bringt doch nichts.
Die einen attraktiver für Frauen machen.
Ach so, doch.
Jetzt.
Und inwiefern?
Lassen Sie mich doch mal auslesen.
Ich stelle mir das gerade vor.
Herr Berger, Sie verhalten sich ja wie ich.
Ist denn die Wirkung auf die Frau so, dass sie etwas riecht oder etwas mitkriegt? Oder macht der Mann irgendwelche Faxen?
Das kommt drauf an, wo sie ihre Selleriestange reintippen.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Das kann natürlich auch jetzt.
Also machen Sie mal weiter.
Ich sag's mal einfach, um diese streng wissenschaftliche Beschreibung jetzt etwas populärer zu formulieren, denn wir sind ja auch Freunde des Populismus.
Mhm.
Wenn ein Mann Sellerie knabbert, fühlt er sich sexy und wirkt dadurch dann auch so.
Verstehe. Ach so, er wirkt einfach so und die Frau, also es ist nicht so, dass jetzt die Frau dichter als eine Armlänge, ja, an den Mann heran muss, um das überhaupt aufzunehmen, nee, das Ganze.
Also der Mann knabbert diese Selleriestange,
ne?
Der Mann knabbert diese Selleriestange, dadurch setzen sich Pheromone frei.
Ja.
Die riecht er dann ja selber, der Mann.
Dann findet er sich so toll.
Da findet er sich richtig sexy und dann verhält
die
er.
Frau das mitkriegt.
Und dann verhält er sich auch so. Verstehen Sie, ist quasi so eine Art ausgedachtes Selbstbewusstsein.
Ach so. Also es bringt jetzt eigentlich gar nichts, würde ich sagen.
Naja, ich kann
nur
Ihnen noch
selber.
Doch. Wenn Sie, manche trinken Alkohol, um sich Mut anzuknabbern, Sie wissen schon.
Also ich sehe es nicht so, dass sich jemand einen anderen dadurch schön essen kann mit Sellerie.
Nee, also sie machen sich selber damit ein wenig.
Ja, ja,
sexy. Das ist nur ein Quäntchen,
für andere.
Aber dieses Quäntchen reicht, dass sie mit einem gewissen Auftreten denn dort wirken.
Landen.
Naja, das Landen kann immer noch eine Bruchlandung werden. Also
ja.
Das ist ja immer noch. Also
Bauchlandung.
Es gibt noch so viele Dinge, die da passieren können.
Bauchklatscher.
Der botanische Prozess, mit Hilfe dessen in der Landwirtschaft Stangensellerie angebaut wird, der heißt übrigens Vergeilung.
Nee.
Doch.
Da habe ich schon mal gehört. Vergeilung heißt das wirklich?
Ja, das heißt, so heißt das.
Stangensellerie anbauen heißt Vergeilung. Und nur da?
Das weiß ich nicht.
Das ist irgendein mechanischer Prozess. Irgendwas.
Herr Berger, ich habe den Text doch auch erst vor
3 Minuten
zwei
gelesen.
Stunden rausgesucht und erst jetzt gelesen. Also ja.
Schön.
Wissen Sie Bescheid.
Haben Sie wirklich nochmal was beigetragen heute?
Wie was? Das andere war auch interessant mit dem WLAN und dass die Rentner jetzt weniger demolieren.
Ich habe das Gefühl, demolieren. Dass es ab morgen vermehrt Stangensellerie in den Supermärkten Rostocks zu bekommen ist. Ne?
Ich habe noch nie.
Und dass er dann auch schnell weg ist.
Hab ich schon mal Sellerie gegessen? Ich glaube in der Suppe.
Ist eigentlich ein geiles Zeug, wollte ich gerade sagen.
Das ist so eine riesige Suppe Knolle, so. Aber.
Sellerie ist auch gut, Herr Berger, jetzt kommst du in Scheiben schneiden und dann so panieren mit Ei und wissen Sie, wie man das macht? Und dann in die Pfanne und braten.
Sellerie ist ein wichtiger Bestandteil neben Walnüssen in einem Waldorfsalat.
Ja, richtig. Ja, ja.
Aber ich weiß, ich mag es nicht. Ich mag ja auch keine Walnüsse im Obstsalat. Jetzt werden viele Leute mich steinigen wollen und zwar mit den restlichen Schalen.
Und Walnüssen?
ja, die noch übrig sind, aber das ist mir zu. Aber in meiner Kindheit gab es keine kalifornischen Walnüsse, sondern nur alte, bittere Walnüsse von vor über 10 Jahren. Es mussten ja immer erst die alten aufgebraucht werden.
Ja, ja.
Und die waren in diesem Obstsalat, den es ja übrigens nur zur Weihnachtszeit gab. Sonst gab's, es gab nie gab's vorher Obstsalat. Das war eine, also eigentlich ist jetzt Obstsalatzeit.
Ist jetzt Weihnachten?
Nee, aber gefühlt, ich finde es ja auch bedauerlich. Also wir haben jetzt immer noch die kalte Jahreszeit. Warum soll ich denn jetzt aufhören mit dem Lebkuchen essen? Erstens ist noch so viel da. Und zweitens, bis zum Frühjahr kann man das ganze Zeug noch durchessen. Ich finde das super.
Ja, bis Ostern geht das auf jeden Fall.
Ja, und vor allem.
Was fassen Sie sich dabei so auf den Bauch?
Ich hab das Gefühl, man hat es mir auch schon gesagt, er sei fester geworden. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Nee.
Ich finde, der ist immer noch so.
Von hier aus nicht.
Der ist immer noch so weich wie ein Hefeteig.
Wackelpudding halt. Gleich gibt's das Wetter, Herr Berger.
Da brauche ich noch was, nicht?
Da brauchen Sie noch was und da kriegen Sie noch was.
Wetter.
Meine persönlich liebste Kontaktanzeige ist die, wie ich damals unseren Hund gefunden habe. Also der Hund, der jetzt nicht da ist, Tilly, unser Deckungselement in dieser halbreligiösen, glaubhaften Sendung. Glaubhaft auch, weil man doch einiges hier glauben kann, wenn man so will. Also ich erinnere mich da nur an meinen Großvater, der immer wieder sagt, also wenn ich sage, ich glaube, sagt er, ja, ich glaube auch, dass zwei Front drin eine gute Brühe ergeben. Das ist so seine Standardantwort auf Glaube. Aber ich weiß, dass die Kontaktanzeige, also ich habe Tilly damals über eBay gekauft, Kleinanzeigen, und es war ein guter Kauf. Und diese, ich weiß noch gar nicht mehr, wie ich darauf eingegangen bin. Das war alles sehr sachlich. Diese ganze Romantik, die da eine wichtige Rolle spielt, fand gar nicht statt. Es gab auch kein Versprechen, es gab nur ein Foto. Und da habe ich ja auch nur dieses Ashton-ähnliche Wesen gesehen. Und naja, es war eigentlich ein Hoffen. Und bei dieser ganzen Hoffnung erinnere ich mich, also habe ich gestern erst wieder gehört, alle 11 Minuten verliebt sich ein über Parflip oder wie auch immer dieses Ding heißt. Und ich empfinde das so als geborene Lüge, zu sagen, ja, alle 11 Minuten, ja und denn? Alle 11 Minuten ist jemand enttäuscht oder was? Oder alle 12 Minuten? Oder also, das ist so eine ausgedachte Zahl, dass sie damit überhaupt werben dürfen. Eigentlich müsste man die Leute davor schützen, vor dieser, da ist ja eine Illusion, die da aufgebaut wird. Natürlich möchte man an die Illusion glauben, ähnlich wie der Fakir, der die Schlange denn zum Tanzen bringt oder zum Schwingen, aber die bewegt sich ja nicht, also die Musik ist für uns Menschen, nicht für die Schlange. Das weiß man aber nur, wenn man es gesagt bekommt, dass die Schlange keine Ohren hat, also. Aber wenn man das nicht weiß, dann findet man das schön. Alle 11 Minuten tanzt eine Schlange. Also alle 11 Minuten steigt jemand vom Klo. Also das ist so, was soll denn? Mich ärgert das. Ich finde, da wird mit der Hoffnung von Menschen gespielt. Und ich finde, also ganz ehrlich, bei einer Klobrille ist doch, Hauptsache ist doch, dass sie nicht wackelt. Ganz, ganz wichtig, diese Einschätzung. Und so ein Mensch, der sich auf die Suche begibt nach einer neuen Partnerin oder nach einem neuen Partner, der bräuchte eigentlich so eine Art Schutzkontaktanzeige, die einem hilft, dass man nicht an diesem Klo hängen bleibt. Also quasi so eine Art Klobrillenschlange, die aber wahrhaftig ein echtes Klo liefert und nicht so wie der Fakir. Also ich glaube, aus der Nummer komme ich gar nicht mehr raus. Eigentlich wollte ich noch einen Witz erzählen, aber mir ist kein einziger Treppenwitz eingefallen. Ich kann nur sagen, dass Tilly, dass ich dem Hund noch nicht beigebracht habe, auf einer Rolltreppe glücklich mitzufahren. Das ist wirklich so, dass ich sie anhebe. Aber selbst wenn ich sie anhebe, diese ganzen Rolltreppen, die sind ja überirdisch, also die sind ja entfernt jeder Mensch, der Angst hat vor Höhen und Tiefen, also vor allen Dingen vor den Tiefen, die er denn fallen könnte. Und Tilly gehört zu diesen Wesen manchmal mitunter dazu, also sprich, sie weiß gar nicht, was richtig tief ist. Ich weiß noch, als ich bei dem Denkmal für Lebensfreude war, in des russischen Denkmal im Treptower Park, da ist sie richtig lang gelaufen und ich dachte, da sind Treppen, aber waren gar nicht, da ist sie dann so 2,5 Meter runtergefallen. Also hat sie überlebt, aber so eine Rolltreppe, da muss ich sie tragen, da hat sie Angst vor und ich glaube, das sind einfach diese vielen kleinen Zähnchen und wer möchte schon so eine ausgerupfte Kralle in der Rolltreppe haben, das möchte niemand. Das ist ein unangenehmer Gedanke. Da denke ich doch lieber an das Tauwetter draußen und ich hoffe, dass auch die Sonne sich sehen lassen wird.
Ja, bei mir hat sich gerade alles zusammengezuckt mit der ausgerupften Kralle, haben sie mir wieder hier...
Habe ich sie kurz zum Wecken gebracht, ja?
Sadistisches Wesen ein bisschen...
Gar nicht, ich bin doch derjenige, der es verhindert.
Wir tanzen die mit Ärger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 24.01. um insgesamt 17 Uhr 4 und 13 Sekunden. Hier ist das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und Schönheit und Gesundheit mit Bundesberger Tim.
Und Bundesberger Frank.
Auf 90,2.
Und natürlich sehr beliebt im Stream auf floro.de.
Der Tanzsee mit Berger und Berger.
Tja, in der letzten Stunde heute angekommen, bald ist wieder Schluss, Herr Berger. Ja?
Es gibt eine Pflanze, die kann zählen. Das ist viel wichtiger als der 9. Planet.
Ist ja irre. Warum Intuition manchmal besser ist als sein Ruf?
Er hat doch einen guten Ruf.
Hat er?
Ja.
House of Pain, Jump Around im Tanzsee. 17, 11 und insgesamt 29 Sekunden. Herr Berger, das mit der Intuition ist manchmal der bessere Weg, ja?
Weg,
was gucken Sie denn so wie so ein Eichhörnchen?
Naja, ich betrachte sie als Nüsschen.
Aha, und?
Und ich weiß nicht, ob ich sie jetzt vernasche oder später verbuddele.
Ist nicht Ihr Ernst? Das glaube ich Ihnen nicht. Bei wichtigen Entscheidungen wälzt der Mensch gern Argumente hin und her. Wer sich auf die Intuition verlässt, gilt als Weichei. Dabei ist die Intuition viel besser als ihr Ruf.
Das kann aber auch sein, dass man, also auch wenn man richtig handelt, das trotzdem der teurere Weg wird. Also... Verstehen Sie, also wenn jetzt Intuition gegen Vernunft abgewägt wird, ja, kann das sein, dass man glücklicher ist mit einem Cabrio,
ja,
aber sich dann doch noch ein Zweitauto zulegen muss, weil man mal mit das Familie unterwegs ist und man ist zwar glücklich, dass man das Cabrio hat, aber man muss doch noch einen zweiten Wagen kaufen und hätte man gleich den Familien-Van gekauft, wäre man zwar unzufrieden.
Wie viele Autos haben Sie denn?
So Matchbox-mäßig? Hm. Nee, warte mal, Matchbox heißt das ja oder heißt das anders?
Intuition wird oft unterschätzt, auch im Berufsleben. Sie hat nichts mit Bauchgefühl zu tun, betont Professor Gerhard Roth vom Institut für Hirnforschung an der Universität Bremen. Bauchgefühle sind starke Affekte. Affekte mit A. Und fast immer falsch. Ach Gott. Intuition speist sich dagegen aus dem Langzeitgedächtnis. Dort sind die Erinnerungen an alles, was wir erlebt haben, abgelegt.
Ich glaube, dann kenne ich meine Intuition nicht.
Diese Informationen aus dem Vorbewusstsein können einem beim Treffen von Entscheidungen durchaus helfen. Intuition ist das Ergebnis von sehr vielen Erfahrungen, sagt der Wissenschaftler. Das gelte gerade in komplexen Situationen, in denen man mit rationalen Abwägen zahlreicher widersprüchlicher Argumente überfordert ist. Wir können nur über wenige Aspekte nachdenken und müssen das nacheinander tun, erklärt der Hirnforscher. Intuitives Entscheiden sei dann nachweislich die beste Alternative.
Mir fehlt das Beispiel.
Das ist mir auch.
Also wenn ich jetzt...
Kommt vielleicht noch. Eine Möglichkeit dafür ist, zunächst die Zahl der Optionen nach rationalen Gesichtspunkten deutlich zu verringern, dann darüber zu diskutieren, ein oder zwei Tage abzuwarten, ohne über die Entscheidung weiter nachzudenken und dann zu entscheiden. Dabei kann man dann von der Intuition profitieren. Haben Sie verstanden? Nein.
Also beim Autokauf könnte es eher sein, dass mein Bauchgefühl mir sagt, will haben.
Mhm.
Aber meine Intuition aufgrund meiner Erfahrung sagt mir, ist Quatsch, brauchst du nicht.
Nee, glaube ich nicht. Die Intuition, also Bauchgefühl sagt vielleicht jetzt hier, soll losgehen.
Ja.
Und dann soll man die ganzen, wie heißt das hier, die rationalen Gesichtspunkte, die soll man deutlich verlängern. Wie zum Beispiel, oh, das Geld habe ich nicht, okay, ich kriege aber noch ein Kind und brauche ein größeres Auto.
Hm.
Also die ganzen Sachen auf den Tisch packen.
Ja.
Und dann soll man zwei Tage warten und dann kommt die Intuition und sagt irgendwas.
Ah, und das, was auch immer es ist, ist wahrscheinlich richtig.
Bauchgefühl ist immer so, ich muss sofort in diesem wunderschönen Auto sitzen.
Ja.
Vielleicht. Oder ich muss sofort nicht in diesem wunderschönen Auto sitzen.
Und da kommt ja noch der Verkäufer und bringt so ein Schnäppchen-Gedanken mit und sagt, wissen Sie was, ich lege noch Winterreifen oben drauf, wenn Sie es jetzt kaufen.
Ja.
Und dann verdammtes scheiß Bauchgefühl, ich kauf's und will's aber vielleicht gar nicht.
Schwarze Winterreifen ziemlich sexy finde.
Ja. Warum kriegen die eigentlich keine, wie heißt denn das, Schale? Man sieht immer, man erkennt die Winterreifen immer daran, dass da diese Fell, diese, wie heißt denn das Ding, da kommt doch immer so eine, so ein Deckel dran. Alle Autos haben immer ein so ein
Radkappe.
Genau.
Was?
Aber warum haben Winterreifen keine Radkappe?
Herr Menge, es gibt doch Autos, die haben keine Radkappen. Das Radkappen hat man oder man hat Alufelgen. Oder weiß ich was, wir Stahlfelgen, sonst wie.
Ja, aber ich
Radkappe ist so, was hier am Trabant und so, da war überall Radkappen dran.
Ja.
Heutzutage gibt es auch Autos ohne. Was wollen Sie denn mir jetzt erzählen, warum die Winterreifen hat keine Radkappe? Was kann ich nichts anfangen?
Ja, aber ich sehe so viele Autos mit Winterreifen und wundere mich.
Ist besser so um diese Zeit, ne?
Finde ich ja auch gut.
Ja.
Aber ich finde es fürs Auto, das ist so, als würde ich mir hässliche Outdoor-Sandalen besorgen für statt ach, und
dann
schicke keine Schuhe.
Radkappen dann dran, da sind da andere Felgen dann wahrscheinlich.
Das, billig, ja, das sieht hässlich aus.
Billigere Felgen für den Winter, ne?
Ich finde das ja gut, alles okay.
Ah, jetzt verstehe ich, was Sie meinen.
Aber das ganze Aussehen des Autos leidet darunter. Das ist so.
Er hat nur für Alufelgen für den Sommer gereicht dann.
Ach so.
Und im Winter dann, sie guckt, ist eh dunkel und matschig und da guckt doch keiner, was. Ne?
Doch,
im das Sommer muss das Auto gut aussehen, Herr Berger.
Im Sommer. Sie sind auch jemand, der nur Sport macht, weil Sie denken, sonst passe ich in den Bikini nicht rein und das, alle lachen mich aus.
Genau deswegen. Intuitives Erscheinen, ja.
Ja. Nee,
nicht erscheinen, entscheiden, ja. Habe keine Nachteile, außer, dass man dafür Zeit brauche, sagt Professor Roth. Denn die richtige Eingebung kommt manchmal erst morgens unter der Dusche. Aha, muss man einen Stift und Zettel mitnehmen dann unter die Dusche oder wie?
Sind Sie mehr so morgens oder abends in der Dusche?
Je nachdem, wann ich eine intuitive Entscheidung brauche, Herr Berger.
Bei mir ist es eher so, war die Arbeit anstrengend?
Ja.
Habe ich vielleicht mehr körperlich? Also ja. Verstehen Sie?
Also nicht so oft?
Ich bin noch, ich glaube, fast noch nie schmutzig aus dem Bett rausgegangen. Verstehen Sie? Ich werde doch nicht, nachdem ich aufgestanden bin, duschen. Ich bin noch nicht, ich war jetzt nicht im Bergbau unterwegs.
Vielleicht stinken Sie dann ein bisschen und schwitzen.
Wenn ich aus dem Bett komme? Nee.
Nee, ne? Wovon denn? Ja.
Eben, durchs Rumliegen?
Ja. Ja, eben, ne? Denn die richtige Eingebung kommt manchmal erst.
Sie denken zu einseitig. Es
man
findet nicht alles im Bett
lassen,
statt.
Man darf nicht in Panik geraten, Herr Berger. Locker lassen und nicht in Panik geraten.
Dass das Schnäppchen vielleicht wegläuft.
Ja.
Und die Winterreifen.
Genauso falsch sei, eine intuitive Entscheidung erzwingen zu wollen. Das könne nicht klappen. Auch unter Zeitdruck und sonstigem Stress kann man nicht richtig intuitiv entscheiden. Deshalb sei es gut, in solchen Situationen zum Beispiel eine Stunde spazieren zu gehen. Danach sieht die Welt oft anders aus, sagt der Professor. Ja, ja. Und
das heißt also auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Streit mit der Partnerin oder mit dem Partner habe.
Stunde spazieren gehen.
Erstmal vielleicht auch alleine spazieren.
Ja,
nicht unbedingt
gesagt,
mit dem.
Um Gottes Willen, ich muss weg.
Ja, sonst geht die ganze Soße wieder von vorne los, wenn man den die Partner mitnimmt.
Wer zum Beispiel aus beruflichen Gründen umziehen soll, muss eine ziemlich komplexe Frage entscheiden. Das muss man diskutieren und abwägen. Aber dann sollte man sich eine Bedenkzeit nehmen und plötzlich ist dann oft das Gefühl ganz klar, was man machen soll. Professor Roth hält intuitives Entscheiden insgesamt für unterschätzt. Man müsste sich im Berufsleben noch viel mehr auf seine Intuition verlassen.
Ja, aber hat auch Professor Roth gesagt, wie ich denn jetzt die Intuition erzeuge, außer morgens duschen?
Naja, mal sacken lassen, zwei, drei Tage warten und mal spazieren gehen. Und dann kommt die Intuition und sagt auf einmal, so ist es. Man kann sie nicht erzwingen. Deswegen kann er auch nicht sagen, wie man Sieg bekommt. Haben Sie doch eben gehört.
Und Bauchgefühl ist nicht Intuition?
Nee, sagt er. Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Kommt gerade in dem Moment, wo man was hat. Und Intuition kommt später, weil man dann nochmal ein bisschen drüber nachdenkt. Und alt eingepflanzte Gedanken, die irgendwo im Regal oben im Hinterstübchen lagern, auswertet. Das macht die Intuition.
Okay. Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt hungrig in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich vielleicht.
Haben Sie ein Bauchgefühl, ja?
Dann kaufe ich anders ein, genau, als wenn ich satt in den Supermarkt gehe, dann habe ich vielleicht mehr Intuition.
Hat damit, glaube ich, nicht viel zu tun, Herr Berger. Aber ist okay.
Wichtig ist vielleicht noch, die Intuition auf den Zettel zu schreiben, sonst entscheidet man sich doch noch anders.
Wenn man
anders.
Unter der Dusche steht, ja. Und
na, wenn Sie jetzt in eine Verhandlung gehen mit dem Vorgesetzten oder Nachgesetzten oder Nebengesetzten oder mit wem auch immer.
Mit dem Untersetzten.
Ja, dann würde ich mir irgendwas mitnehmen, was mich daran erinnert, dass ich einen anderen Gedanken habe. Also nicht, dass der mich überredet. Entweder, verstehen Sie?
Was nehmen Sie denn da mit, Herr Berger?
Angenommen, ich
eine
plane jetzt...
Staude?
Ja.
Stangensellerie
zum Beispiel, damit ich mich sexier fühle, genau. Ja. Nee, angenommen, ich habe jetzt ein Gespräch mit dem und ich kann jetzt Karriere machen, dann nehme ich mir ein Foto von meiner Familie mit, weil ich ja mit meiner Familie mehr Zeit...
Das legen Sie auf den Tisch.
Genau, gut als sichtbar. Erinnerung. Ja. Mit denen will ich ja Zeit verbringen. Ich verbringe ja nicht mehr mit ihnen Zeit, wenn ich mehr arbeite, dann habe ich ja weniger Zeit mit meiner Familie. Das ist ja, das könnte jetzt ein Ziel sein, was meine Intuition sich ausgedacht hat.
Eben habe ich gerade gedacht, hoffentlich ist die Sendung bald zu Ende.
Wenn ich jetzt, das war Ihr Bauchgefühl.
Ja. Muss man ja auch mal anbringen können.
Ja.
Ne?
Ja. In Verhandlungen empfehle ich sowieso, eine starke Erinnerung mitzunehmen, und zwar den Haustürschlüssel, aber in die Gesäßtasche, damit man ein wenig unbequem sitzt. Und wer unbequem sitzt, der verhandelt auch härter.
Ja, schön auf Kante sitzen, ja. Aber was tun, wenn die Vernunft scheinbar für das eine und die Intuition für etwas anderes spricht?
Oh ja.
Wenn mich die Intuition vor etwas warnt, dann ist das schon verdächtig, sagt Professor Roth. Dann sei es wichtig herauszufinden, warum die Intuition diese Signale sende. Möglicherweise kann man das, erkennt man, dass etwas Irrationales, nicht Relevantes dahinter steckt, dann muss man nicht auf sie hören, auf die Intuition. Aber vielleicht gibt es eben doch gute Gründe, ihr den Vorzug zu geben.
Also das funktioniert alles im Normalfall, aber meistens hat man noch tausend andere Dinge im Kopf oder man ist gerade frisch verliebt oder also da gibt es immer so ganz viele Sachen, die das alles durcheinander streuen, dass man erstmal wie Aschenputtel davor sitzt und sich denkt, oh, wann kommen die Tauben?
Und was wollen Sie uns erzählen nachher?
Ich möchte mit Ihnen über eine Pflanze sprechen, die zählen kann. Und ich frage mich, ob Sie auch schon wissen, wie sie heißt.
Und es ist noch nicht Zeit zu gehen, aber Placebo meinen das jetzt mal so. You are one of God's mistakes. Die Dropkick Murphys, Boys are back and they're looking for trouble. Herr Berger, machen Sie auch immer so, ne? Ärger ist ja etwas, was die rein so, naja, gerne mal mitnehmen.
Ja, ich weiß nicht, mal so. Also das eine so wäre dann vielleicht das eine oder andere Kilo Schokolade und das andere so, tatsächlich gehe ich auch spazieren. Ich schaffe es aber nicht alleine, ich nehme natürlich den Hund mit. Alleine spazieren gehen, das ist so sinnlos, habe ich schon mal probiert, das ist total, also ich
das ist komisch, ne?
Ja, es ist, also ich habe schon überlegt. Kann
man ja dann verbinden mit dem Weg zum Bäcker halt.
Ja, das wäre dann sinnvoll, da denkt man sich, okay, dann, aber wenn es dann abends ist oder nach gewissen Öffnungszeiten und so, also eine andere Möglichkeit wäre, endlich mal das Headset rauszusuchen und sich dann vielleicht ein Hörspiel anzuhören, während man spazieren geht. Und man muss ja nicht...
das ist immer ein schöner Tipp, Herr Berger.
Ja, ich finde es nicht. Ich suche und ich glaube, ich habe es auch gar nicht. Ich habe es nie gehabt. Das war ja ein geschenktes Telefon, wofür ich immer noch sehr dankbar bin, weil es mich schon in Smartphone-Situationen versetzt hat, wie... Stadtkarte, die man gleichzeitig automatisch hat. Oder Herr Berger, Sie streicheln Ihren Bulettenfriedhof. Wollen Sie mir damit was sagen?
Hunger.
Hunger, ja. Hunger. Hunger führt mich auch übrigens zu Reizen. Also dann bin ich meist nicht kompromissbereit. Hat mich aber auch schon dazu führen lassen, mal nichts zu essen, wenn ich wusste, ich muss in eine Verhandlung gehen, damit ich ein bisschen angriffslustiger bin. Sonst kämpfe ich ja nicht um meine Pfründe, die mir natürlich zustehen.
Haben Sie gegen sich selbst so ein bisschen rebelliert und haben gewonnen?
Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich werde dann als Dickkopf bezeichnet. Also ich finde das aber total ausgedacht. Forscher haben etwas ganz anderes entdeckt. Und zwar... ich glaube, sie sind sogar aus Deutschland. Würzburg steht hier.
Das ist Bayern.
Worauf wollte ich hinaus? Ach, die Pflanze, die zählen kann. Genau, hier steht es ja auch. Es gibt eine Pflanze, die zählen kann. Hätten Sie es gewusst?
Nein.
Weil Sie schon beim Sellerie richtig lagen, Herr Berger. Deshalb müssen Sie jetzt auch nochmal weiterraten.
Ja, einmal ist das ja, trifft das ja zu mit dem Korn und dem blinden Huhn. Ne?
Ich gebe Ihnen einen Tipp. Und der heißt, es ist wichtig, dass die Pflanze zählen kann. Sonst hätte sie es nicht.
Ach so.
Sonst könnte sie es nicht.
Also das ist eine fressende Pflanze wahrscheinlich.
Ja, stimmt.
Ja, ich habe ein Bild gesehen da hier. Den
Ach so, Sonntau, Sie haben die
oder
Wimpern Morgentau, gesehen.
Oder wie er heißt.
Ja.
Herr Berger, ich muss zugeben, das war jetzt, das beim ersten Mal war es Intuition oder sowas.
Und ne? Jetzt haben Sie geschummelt.
Jetzt war es geschummelt.
Okay. Ja. Es ist die Venus-Fliegenfalle. Und Forscherinnen.
Da fällt mir gerade der Esel auf dem Eis ein, was auch nicht. Die Kuh, ne? Wie man die vom Eis kriegt, ne? Ich habe sie
je aufs nach Land, aufs vielleicht Land auch Eis Esel, geführt, ja.
Eben. Haben Sie gemerkt, ne?
Nee, mich?
Ja. Basti, alter Esel.
Ich höre hier niemanden, Moon. Also, die Pflanze mit Zahlengedächtnis, die fleischfressende Venusfliegenfalle beherrscht simple Mathematik, denn sie kann zählen, wie oft ein Insekt sie berührt. Aus der Zahl dieser Kontakte ermittelt sie, ob sie ihr Fangblatt schließt und auch, wie viel Verdauungssekret sie produzieren muss. Und nicht nur das, die Pflanze kann sich die Zahl sogar bis zu 4 Stunden lang merken, wie Forscherinnen im Fachmagazin Current Biology berichten.
Aha.
Ja.
Also sie kann, wenn sie bis 4 zählen muss, kann sie sich 4 Stunden lang merken, dass sie gerade bei 3 angekommen ist.
Ich glaube, die hat ein Zeitgefühl, aber die hat nicht das Zeitgefühl für 4 Stunden, sondern es ist einfach nur eine Spanne, die die Menschen als 4 Stunden bezeichnen.
Ist mir schon klar, dass wie heißt der?
Nein, der ich wollte es mal erklären.
Auf die Armbanduhr guckt Venus oder
Fliegenfalle.
Oder aufs Handy und sagt, okay, jetzt... Ne?
Zeit um.
Reset.
Das Interessante ist, dass die Fliege eigentlich auch die hätte eine Chance, aber die ist zu aufgeregt.
Also aber sie kann nicht zählen.
Die Fliege kann nicht zählen, nee. Warum fliegt die Fliege da überhaupt hin? In diesen Fangtellern.
Wird angelockt.
Ja, mit verlockenden, duftenden roten Drüsenhaaren ist die Venusfliegenfalle besetzt. Und das findet die Fliege anscheinend interessant.
Wie hinterlistig.
Ja, naja, ich weiß nicht, ob das hinterlistig ist. Ich glaube.
Die Venus-Fliegenfalle will ja auch, ne?
Fliegenfallen. Übrigens, wissen Sie, warum der Fliegenpilz Fliegenpilz heißt?
Na.
Wenn man früher, vor vielen hunderten Jahren, aus dem Fliegenpilz einen Saft gekocht hat und damit hat man dann Lumpen oder was weiß ich bestrichen oder dünne Holzplättchen. Und da ist die Fliege hingeflogen und die blieb dann daran kleben und starb dann irgendwann, weil sie nichts mehr zu fressen gekriegt hat.
Ah, ja. Bleibt sie denn am Fliegenpilz auch kleben?
Nee.
Ja, so ist das manchmal.
Ja, so haben sie doch noch was gelernt, ist ja auch interessant. Die Forscherinnen um den Forscher Hedrich, so heißt er, haben entdeckt, dass die Venusfliegenfalle sogar weiter als nur bis 2 zählen kann, denn sie entscheidet nun anhand der Zahl der Berührungen durch das gefangene Insekt, ob die Verdauungssäfte fließen und wie stark. Also würde das Beutetier in der Falle bewegungslos verharren, nachdem es dort. Also sie kommt jetzt an. Beim ersten Mal macht die Venusfliegenfalle noch gar nichts, ne? Aber beim zweiten Mal, zack, werden die Blätter verschlossen.
Schön, dass man nicht sieht, was Herr Berger macht da. Ja.
Und dann wartet sie.
Es erinnert mich wie, als wenn sie irgendwo auf dem Flugplatz stehen mit so 2 Kellnern in der Hand und den Tornado einweisen, was sie gerade machen. Weil so ein Kopfhörer hat er auch auf, dann der Kollege.
Ja.
Und hantiert genauso rum wie sie, wie die Venusfalle gerade mit ihren Armen.
Ja.
Also sah so aus, als wenn sie gerade ein Flugzeug einweisen.
Für einen Tornado der Bundeswehr wäre es jetzt schon zu dunkel.
Ja.
Die Information könnte hier nicht mehr fließen.
Gut, beim Einweisen auf dem Flugplatz ist es ja jetzt nicht so schlimm, weil ist ja jetzt der Feind nicht da und sieht das nicht.
Ja, aber es geht ja um das reflektierende Cocklicht.
Cockpitlicht.
Danke.
Bitte.
Aber ich wollte schon auf etwas Männliches hinaus. Ich fand das anzüglich genug,
ja, haben Sie,
dass die Hörer es nicht
unterschwellig wieder eingucken lassen. Ja.
Ja, ich finde, das ist doch, diese ganze Sache ist so ein Schwanzvergleich von vorne bis hinten. Also, dass der Putin da seinen auch noch reinhängt, das ist so, weiß man gleich. Zu Hause hat er verloren, aber draußen nochmal auf dicke Hose machen. Na gut, jetzt sind wir schon wieder ins Politische ejakuliert. Okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Also beim zweiten Mal klappen die Blätter zu und würde jetzt...
Wie, ja, jetzt greifen die... Herr Berger spreizt seine Fingerchen und macht irgendwie so ausholende Bewegungen, als wenn er einen Sack Heu greifen will, wie so ein Bagger. Ja.
Oder als würde ich sie umarmen wollen.
Ja, das ist ja ekelhaft. So mit gespreizten Fingern?
Naja, diese Venusfliegenfalle hat ja auch gespreizte... damit die Fliege nicht entkommen kann, weil sie doch noch
ja,
denkt.
Ja, ja, diese Wimperchen da drauf.
Ja, genau.
Dran. Ja, ja.
So, und würde die Fliege jetzt stillhalten, dann würde die Venusfliegenfalle denken.
Leer ausgehen.
Nach 4 Stunden wird sie die Klappe wieder aufmachen und schon könnte die Fliege abhauen.
Ach, wenn die Fliege im Schlund der Venusfalle sich nicht bewegen würde, hätte sie gute Chancen, nach 4 Wochen wieder. Nach vier Stunden wieder eine freie Fliege zu sein.
Ja.
Aber wenn es eine Eintagsfliege ist, Ist auch egal.
Übrigens, die leben länger
kommt
als man.
Raus,
nein,
und ist tot.
Eintagsfliegen leben länger als einen Tag. Das haben auch Wissenschaftlerinnen herausgefunden. Vielleicht auch 5 oder 6, je nachdem, wie viel Obst gerade im Angebot ist.
Ach so.
Übrigens, Menschen, die von diesen Eintagsfliegen verfolgt werden oder auch Gärfliegen, Fruchtfliegen, wie sie alle heißen, für den Obstteller, wenn man eine Obstschale hat, empfehle ich Kastanien. Dann gehen die da nicht hin.
Herr Becker, Sie sind ein wandelndes Orakel, weiß ich was.
An Obstigen.
Ein Tippbuch, ein Tippsbuch. So, ja, jetzt habe ich's.
Ich weiß auch nicht, vielleicht sollten wir mal ein Tippsbuch herausgeben.
Ein Tippsebuch, ja?
Ja, mit vielen Haushaltstipps. Vielen
Haushalttippsen.
Was man tun kann, um den...
damit die Fruchtfliege nicht...
damit...
auf Armlänge wegbleibt. Ja.
So. Die Fliege an sich, die ist aber viel zu nervös und die findet es ja nicht gut, also zappelt sie da rum und dann wird der Verdauungssaft in Gang gesetzt und dann ist sowieso Feierabend und vorbei.
Wie traurig für die Fliege.
Ja, ist irgendwie, ich weiß nicht.
Hätte sie noch eine Chance, wenn sie einfach sagen würde, oh, warte ich mal ab.
Ich finde, es ist fast so gemein, wie ein Hummer bei lebendigem Leib in heißes Wasser zu werfen.
Ähnlich, ja.
Übrigens, die empfinden Schmerzen, diese Hummer, und das ist Tierquälerei. Wer einen Hummer lebendig kocht, das ist so wie...
Aber bei der Venusfalle hier, da sehen sie mal drüber weg und mit der Fliege. Das malen sie sich immer schön aus, dann stellen sie sich hin wie der Tornado-Einweiser und interessiert sie gar nicht.
Das Ding ist ja... das ist
die Fliege für sie nicht so viel wert wie der Hummer?
Nun ja, die Fliege ist... symbolisch anders belegt, das kann ich schon sagen. Sie ist ja eigentlich ein Symbol des Todes oder der zukünftigen Vergänglichkeit.
Die Fliege.
Ja.
Ja.
Wenn Sie jetzt, haben Sie schon mal Stillleben angeguckt? Also Kirschblüten sind auch ein Symbol für den herannahenden Tod.
Kirschblüten, da denke ich an den Frühling und als wieder mal losgeht.
Ja, Sie, aber wenn Sie jetzt aus dem asiatischen, japanischen Raum kommen, dann ist es für Sie wieder was anderes.
Komme ich nicht.
Nee, kommen Sie nicht. Ist ja auch okay. Irgendwann ist der Frühling ja auch vorbei. Das heißt ja, ne, wenn es blüht, das ist ja ein Augenblick quasi im Sinne von der Natur. Und bei den, naja, für mich ist das so, ich weiß, dass die Natur brutal ist, dass es da sowas nicht unbedingt gibt. Das Interessante...
Das haben Sie auch schon mitgekriegt, ja?
Ja, das muss ich mir immer wieder einreden, wenn ich furchtbare Tierfilme gesehen habe, wo dann das eine Tier das andere auffrisst und wo ich dann denke, oh, die arme Robbe, aber der Kanadier hat auch Hunger und der muss seine Kinder ernähren und deshalb muss er die Babyrobbe erschlagen, damit seine Familie zu Hause was zu futtern kriegt.
Gleich gibt's was wir gelernt haben und dann übergeben wir mal schön an die Nachfolgenden, ne? Wir sind ja die längste Anmoderation für die Literatursendung eigentlich. Mehr machen wir nicht.
Ja, der kommt gleich rein, nicht?
Gleich kommt die Literatursendung hier rein. Die Editors Papillon im Tanz der 17:44 und insgesamt 38 Sekunden. Herr Berger?
Herr Berger, wir haben im Anschluss die Literatursendung und deshalb sind wir hier.
Zu dritt?
Ja. Ja. Und um die Literatursendung anzuwerben.
Genau.
Und wir haben einen Gast. Hallo Ralf.
Hallo. Also ich freue mich wahnsinnig, dass es heute wieder mal endlich den Literatursendungsteaser gibt. Danke Berger und Berger.
Den Anteaser, der.
Gerne. Aber lieber Ralf, sag uns doch, was findet heute in ein paar Minuten schon statt?
Na, in ein paar Minuten begeben wir uns ins Audimax, nämlich am Freitag war der Mitternachtsslam, der ja gar nicht am Freitag war, sondern weil er mitternachts losging, eigentlich am Sonnabend war und von 0 bis 3 Uhr doch noch die Leute wach gehalten hat. Wir bringen natürlich den Siegertext und haben ein paar Interviews und ja, wie es insgesamt war. Und natürlich schauen wir auch auf den Prosa-Wettbewerb der Germanisten, denn es gibt nicht nur Poetry Slam, sondern die Studenten schreiben auch sonst Texte. Und die Siegerin soll, ich habe sie noch nicht gesehen, aber heute auch live in der Sendung sein.
Ja, ich meine, es ist ja auch nicht so einfach, sich in diesem Haus zurechtzufinden. Gott sei Dank gibt es ja große Buchstaben oben am Fenster. Da weiß ja schon ungefähr, wohin es gehen könnte. Wer ist denn die Siegerin des Prosa-Wettbewerbs?
Ja, da muss ich doch auf meinen Zettel schauen, aber ich kann das
nicht vorbereitet.
Ja.
Doch, der Zettel liegt ja da. Also.
Genau, es ist Marie Michael und das ist ja auch das Interessante.
Marianne und Michael?
Genau, also jetzt hör mal auf, Marianne und Michael sind durchaus aus der Schlagerecke, aber Marie kommt aus der Prosa-Ecke und ich bin relativ überrascht, wie viele unbekanntere Leute jetzt auch bei beiden, beim Poetry Slam und beim Prosa-Wettbewerb mitgemacht haben. Und deshalb ist ja interessant, wir nehmen uns ja auch zugute, dass wir auf solche neuen Leute gucken und nicht nur auf die Buchpreisgewinner. Den gibt's aber heute auch in der Sendung.
Den auch noch?
Den gibt's auch noch in der Sendung. Ist
wieder alles dabei. Alles.
Komplettpaket.
Ja.
Rundum sorglos.
Herr
heißt das in der Werbung.
Herr Kirsten, war eine volle Veranstaltung gewesen am Audimax. Heute ist auch eine Lesung im Audimax oder besser gesagt daneben.
Genau, 11 Freunde, aber da geht es um Fußball,
habe ich das. Ja, und man kann auch Fußball lesen und die zeigen auch irgendwelche Sachen dazu und lesen
nimmt
und
man ab,
Anekdoten vom
nimmt
Fußball.
Nimmt man ab, wenn man Fußball liest?
Was nimmt man denn da ab, ja? Wieso das denn?
Interessanter sportlicher Gedanke.
Auf jeden Fall wird man nicht dicker davon.
Das weiß man nicht. Ja. Wenn man Chips und Bier dazu konsumiert, dann und das ist ja typische Fußballnahrung. Bei Literatur ist es eher, ich würde sagen, Wein und Schokolade, oder?
Ach, ich sage jetzt erstmal eins. Also Leute, wenn ihr hier jetzt in das Studio gucken würdet, dann würdet ihr sehen, dass Berger und Berger sitzend moderieren und runtergefahren und in weichen Sesseln sitzen.
Ja.
Und die Literatursendung sofort als erstes erstmal das Studio hochfährt, weil sie stehen und dynamisch.
Das merkt man auch, wie Herr Kirsten hier abgeht, oder?
Ja, aber volle Energie.
Ja, ja. Schön. Das geht uns natürlich ab.
Ja.
Sozusagen.
Aber das sind keine so bequemen Sessel. Loro ist arm und hat kein Geld. Das sind irgendwelche gebrauchten Sesselpupser-Sessel. Ich meine, ich bin froh, dass sie da sind. Ich will mich jetzt nicht beschweren.
Mein Stuhl katapultiert mich immer nach hinten, wenn ich unten mit dem Fuß eine falsche Bewegung mache und den Hebel umschnacksen lasse.
Ja.
Fliege ich total nach hinten weg.
Ja.
Aber okay,
Sie
man
sind
kann
halt
die auch hinstellen, man muss ja nicht sitzen.
Sie sind ein alter Schnackser. Herr Berger, was haben wir denn heute gelernt?
Wir haben heute gelernt, dass die Intuition manchmal doch der bessere Weg ist. Ich glaube, Herr Berger, Herr Kirsten möchte ganz schnell raus, wir sagen noch Tschüss und Danke.
Tschüss und Danke.
Ich sage natürlich auch Danke und ich muss jetzt gucken, dass die Live-Gästin, ist das so richtig, Live-Gästin kann man sagen?
Besucherin.
Da ist.
Gewinnerin.
Die Live-Gast. Das ist total okay. Die Live-Gast sucht Herr Kirsten im ganzen Gebäude. Also wir haben gesagt, die Intuition ist manchmal besser, der bessere Weg, ja? Der bessere Weg.
Mein Bauchgefühl sagt mir gerade, wir könnten eine Ausrufung starten, aber ich habe schon wieder fast den Namen vergessen. Marie und...
Michael. Marianne und Michael.
Ohne Hund, ne?
Zu Gast.
Marie, Michael, bitte zu Herrn Ralf Kirsten.
Die kleine Marie, bitte zum großen Ralf.
Ja, aber... Ich will sie nicht kleiner machen. Vielleicht
ins Loroland.
Eigentlich ist jetzt vielleicht umgekehrt. Vielleicht ist es die große Marie zum kleinen Ralf.
Herr Berger, wissen Sie, warum sich Herr Kirsten so hinstellt? Weil er ja hier so groß ist. Deswegen, er will halt Dominanz damit ausdrücken.
Das ist die psychologische...
Ja, ja. Ja, ja. Aber das macht das...
Aber wenn Sie stehen, sind Sie ja auch klein.
Ich bin ein Sitzriese. Herr Berger, zwei Fragen entscheiden, wie andere über uns denken, und zwar so nach dem Motto, respektieren wir den anderen und vertrauen wir der anderen Person?
WLAN kann gegen Vandalismus helfen und meine Zusatzidee dazu ist, die ganzen Jugendclubs in Mecklenburg-Vorpommern, das sind natürlich die Bushaltestellen, die sollten alle mit WLAN ausgestattet werden, dann die verhalten sich dann weiterhin dort, die Jugendlichen.
Und haben was zu tun. Ja. Endlich was Sinnvolles dann, ne? Man muss nicht auf der Straße rumlungern, wenn auf der Straße WLAN ist.
Genau.
Richtig. So, wie sich ein Leben in zwei Schritten ändern lässt, haben wir auch. Das machen wir nicht. Das war angewandte höhere Mathematik. Da steht drin, dass man sich, dass man eigentlich nur einen Zwei-Jahres-Plan haben muss, aber zwischendurch sind da Zahlen auf, also sind Zahlenkolonnen. Also ich rate davon ab, sein Leben zu ändern nach dieser Methode.
Ist
kommt
was,
man durcheinander.
Muss man studiert haben.
Ja, ja, ja.
Herr Berger, wir haben noch über veganes Viagra geredet. Es ist, handelt sich um Sellerie und dieser Sellerie wirkt mehr so psychologisch durch angewandte Pheromone beim Mann. Also der Mann vernascht den Sellerie und fühlt sich dann sexy und dann verhält er sich auch so. Und wir haben noch über eine Pflanze geredet, die zählen kann und ein Gedächtnis hat. Das ist die Venusfliegenfalle.
Herr Berger.
Ja, Herr Berger.
An dieser Stelle möchte ich sagen, ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit Ihnen hier. Erste Sendung erfolgreich hinter uns.
Ja, ist gut. Wir machen ja nur, bis der Sommer beginnt.
Sie sind ja wieder Rostocker ab demnächst.
Ja, aber im Sommer, demnächst schon bald. Genau, ich bin zukünftiger Ex-Berliner.
Deswegen ist dieses Lied für Sie, Always Love, um das mal herauszufiltern jetzt hier, meine tiefsten Gefühle
ironischen
und Zuneigungs
schon klar
Abartigkeiten Ihnen gegenüber. Also, ne? Ja? Sie verstehen das überhaupt nicht, was ich sagen will, aber ist okay.
Nee, weil sie so rumeiern.
Ja, ist doch auch eine Art, sich zu verständigen.
Stimmt, tun wir des Öfteren.
In diesem Sinne, ne?
Ein Eiertanz.
Tschüss.